At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards. Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Duty is Sacrifice. Und so melden auch wir uns pflichtbewusst und voller Vorfreude zur Serienwatch zurück, um Staffel 2 von House of the Dragon mit wöchentlichen Podcasts zu begleiten. Wir, das sind zum einen ich, euer Moderator Bjarne, die liebe Hanna, hallo, grüß dich.
Moin, moin. Duty is Sacrifice oder Duty is Honor?
Duty ist beides, glaube ich. Für House Stark ist Duty everything. Aber Moment, da ist ja noch wer, oder? Warte mal. Einer ist da, glaube ich, noch in der Leitung. Almond, wer ist da?
Ahoi, hoi. Ja, Almond Arndt ist hier. Ich bin nur hoffentlich oder vielleicht für diese Folge mal als Gast dabei, weil wir ja bei einem besonderen Event auch mit dabei waren und ich mich mal reinschmuggeln wollte.
Hast du dich einfach reingehackt in den Call. Aber gut, du wirst dann heute auch mit deiner Fachahnung uns hoffentlich bereichern.
Natürlich.
Gespräch. Wir drei haben uns ja auch Sacrifice-mäßig geopfert, um eben an dieser spektakulären Deutschland-Premiere von Hot D Season 2 in der Zitadelle Spandau teilzunehmen. Adam, wenn das deine Expertise ist, erzähl doch mal ein bisschen von diesem Event.
Ach, das war schon ein sehr krasses Event. Wir wurden von Sky und HBO, denke ich mal auch, in dem Fall eingeladen zu einem Screening nach Tegel, wo bisher in meinem Serien-Junkies-Leben noch kein einziges Screening stattgefunden hatte, in einem Kino. Und da haben wir uns die erste Folge angeschaut in einem pickepackevollen Saal. Es waren, glaube ich, sogar zwei volle Säle. Und danach ging es ab in den Bus und danach ging es ab aufs Schiff. Und danach wollte ich eigentlich noch aufs Pferd steigen, aber das ging dann nicht. Und wir haben dann in der Zitadelle Spandau noch hart gefeiert. Da wurde einiges aufgetischt, also DJs, Props aus der Serie, dieser riesige Drachenschädel, das Ei, gute Drinks, gutes Essen. Die Zitadelle hatte, glaube ich, auch so diesen Markt. Ich weiß nicht, ob der Markt einfach gemietet wurde oder ob da Sachen für das ganze Ding da geordert wurden. Und dann natürlich auch Prominenz und Journalisten und Influencer und sowas. Also das war schon eine der krasseren Partys, die ich so als Segenjunkie bisher erleben durfte.
Wahnsinn, mir ging es genauso. Mir fehlte eigentlich nur noch die Kutsche. Ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt vielleicht meine Lieblingskutsche auch aus der ersten Staffel vielleicht einfach ad acta gelegt hat, weil man auch gemerkt hat, dass die da irgendwie nicht reinpasst. Aber es war wirklich, also ich meine, wir durften ja in unserem Leben schon einige Events erleben. Und alle waren natürlich auch so ein bisschen mit Tegel und Spandau. Da war Selenskyj ja noch in der Stadt. Ne? Es war ein riesen Verkehrschaos. Überhaupt, um da hinzukommen, musste man auch echt, musste man ein bisschen kämpfen. Aber nachher war das wirklich Wahnsinn, was vor allem, glaube ich, HBO aufgetischt hat. Ich fand, es war sehr auffällig, dass HBO da so ein bisschen den Hut auf hatte und nicht Sky Wow. Was ja auch vielleicht so ein bisschen dafür spricht, und wir haben es ja auch bestätigt bekommen jetzt in den letzten Tagen, dass wahrscheinlich HBO mit Max dann nochmal den deutschen Markt vielleicht irgendwann angreifen möchte. Das war Wahnsinn. Und auch ganz, ganz liebe Grüße an Matthias, hattest du ja auch noch im Schlepptau. Das war auch total süß, die mal kennenzulernen. Und vielleicht auch so, was ich sehr witzig fand, irgendwann kam dann einer von den Bandmitgliedern auf mich zu und voller Montur. Die Band war übrigens auch extrem geil, so eine Mittelalterband irgendwie mit Tanz und Feuer und Co. Und dann war das Bruno, unser Cutter, also der jetzt gerade leider nicht für uns schneiden kann, weil er halt auf Tour ist da mit der Band. Also das war wirklich Wahnsinn. Und Met gab es. Und also ich glaube, alle Leute, die so Mittelaltermärkte einfach lieben, waren da wirklich, glaube ich, im siebten Himmel. Und es war wirklich, wirklich krass. Wahnsinn.
Hey, die Band war so genial. Wenn man dann auf dieses Schloss so perfekt beleuchtet zulief und die dann auf ihren Dudelsäcken und Trommeln einfach das Game of Thrones Intro gespielt haben, da hatte ich echt Gänsehaut. Unglaublich.
Und schade, dass wir diese Feuerlady da nicht noch kannten. Die hat auch irgendwie eine krasse Show abgeliefert, als wir da reinkamen.
Stimmt, ich würde die eigentlich gerne auch nochmal einladen zum Podcast oder so.
Ich habe Adam überall rumwuseln sehen. Ich habe das Gefühl, du hast die Party in 5 Minuten einmal durchgespielt gehabt und hast jeden Raum und jeden Essensstand und alle Goodies und so schon begutachtet. Ja. Wer waren denn so, weil du gerade die Promis erwähnt hast, wir hatten ja natürlich, sollen wir sie aufzählen, Haus Ochsenknecht war natürlich dort vertreten, ziemlich stark. Wir haben Evil Jared von der Bloodhound Gang, Patrice von MTV, die Lochis natürlich, die ich leider nicht erkannt habe, aber ja, war irgendwie auch ganz lustig, die mal zu sehen. Selenskyj war leider nicht für das Event dabei.
Ich habe noch so ein paar andere YouTuber erkannt. Also ich weiß nicht, ob die euch was sagen, deswegen weiß ich nicht. Das waren halt so ein paar größere Leute. Pauline Senfkorn, glaube ich, heißt sie. Die ist auch bei Instagram und TikTok. Oder Paula Senfkorn. Und dann auch noch so ein paar andere Leute, die mir eher was gesagt haben, aber euch vielleicht nicht so.
Und Riccardo Simonetti.
Genau, stimmt. Da habe ich eine kurze Geschichte zu, weil vielleicht, na gut, das kann ich vielleicht leaken. Luise war ja auch als Plus 1 bei uns mit dabei und sie hat Riccardo angesprochen und auf ein Selfie, und er hat dann so ein professionelles Beleuchtungslicht herausgeholt und dann ein Selfie mit ihr gemacht. Das war wirklich witzig, dass er so ein Licht mit dabei hatte, finde ich super.
Aber kurze Klammer, das war auch bei Drag Race Germany. Also alle Drag Race Ladies in Anführungsstrichen hatten auch immer so ein Ringlicht. Immer wenn du ein Selfie machen wolltest, immer so schwupp, Ringlicht drauf, und ich dachte so, Gott, wie schlau ist das denn?
Ja.
Na gut, aber bevor wir zu Gossip Junkies werden, können wir vielleicht ja langsam doch mal ins Haus des Drachen einsteigen, wenn das für euch okay ist. Adam, du hast ja die Serie jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf dieses Event, an dem du natürlich nicht nur teilgenommen hast, um gratis Funko Pops abzustauben.
Ja.
Du hast ja die erste Staffel jetzt zum ersten Mal gesehen, oder? Was waren so für dich die Schlüsselmomente, an die du dich jetzt noch zurückerinnerst, 2 Wochen später?
Also ich hatte ja damals, glaube ich, auch die ersten 3 Folgen geguckt, aber dann irgendwie aus den Augen verloren. Und dann habe ich halt wirklich in Vorbereitung auf das Event wirklich nochmal in 2 Abenden so 2 Fünferblocks oder sowas gemacht. Und ich muss schon sagen, als jemand, der sich als House of the Dragon, Game of Thrones Noob eher bezeichnen würde, finde ich das ja im Rewatch dann tatsächlich ein bisschen verwirrend, wenn man dann das ohne Podcast oder ohne Reviews dann nochmal macht. Ich wollte auch ein bisschen nochmal lesen, aber aus Zeitmangel kam ich da nicht dazu. Und es ist halt so ein bisschen, mein erster Impuls war, dass ich danach eine Timeline-Grafik mir mal angeschaut habe, um zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Aber ja, natürlich, einschneidende Erlebnisse sind der Castwechsel dann irgendwann von den ersten beiden Prinzessinnen zu den nächsten beiden und dann natürlich auch...
Wie heißen die nochmal?
Ja, Alicent, weiß ich, und ja. Rhaenyra, glaube ich.
Ja.
Ja, das sind auch die einzigen beiden, die ich wahrscheinlich beim Namen kenne. Tut mir leid. Otto. Otto, der ist auch noch gut. Und dann natürlich die ganzen Schwangerschaften, die Kindesverluste, die Intrigenspiele. Was mir halt im Kopf blieb, und da habe ich auch beim Event euch nochmal gefragt, oder dich zumindest, Bjarne, es gibt so diesen einen Moment, ich glaube im Thronsaal, da steht Damon auf einmal da und zerschneidet so einem der Rasta-Angehörigen da so das Gesicht und dann slidet das so runter. Das hat sich bei mir eingeprägt, ziemlich doll. So als Bild, weil ich das so überraschend fand, dass er mitten in der Speech quasi sein Schwert rausrückt und dann so einmal Hand anlegt. Das hat mich irgendwie ein bisschen schockiert.
Genau, das war einer der Velaryons, ne? Ja.
Aber es war ja auch eine böse Beleidigung, ne? The Bastards, schlupp.
Ja, stimmt.
Richtig. Schlupp. Aber ich finde es so schön, Adam, dass du dir jeden Superhelden auswendig merken kannst. Hast du, glaube ich, auch selber an dem Abend so zugegeben. Kannst dir jede Superman-Paralleldimension auswendig merken, aber nur zwei Targaryen-Namen haben Platz.
Ja, das ist tatsächlich so. Also Superhelden, DC und Marvel, da kann ich beide Universen irgendwie relativ gut differenzieren. Aber sobald du mir Fantasy-Namen gibst, also sowas wie, weiß nicht, Aemond und Aegon und Aaron und sowas, dann bin ich irgendwo raus. Also das dieses Reimschema, das kann ich nicht. Ich gucke zwar auch Lord of the Rings, also die Filme zumindest ganz gerne, aber hier diese Namen, die bleiben einfach nicht hängen. Da kann ich machen, was ich will. Und deswegen gebe ich denen auch manchmal so Spitznamen. Bei Game of Thrones war mein Lieblingsspitzname für, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißt. Aber Miss Sunday war halt mein Spitzname für eine der Figuren, deren echten Namen ich mir nie richtig erinnert
habe. Sie heißt Amy Sunday. Guter Spitzname.
Okay.
Ja, was wir hier auch gesehen haben, damals schon im Kino, war ein neuer Vorspann. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich freute, den nochmal im Detail auseinanderzunehmen. Habt ihr das auch gemacht? Hat das euch über Freude gemacht?
Ich habe den Vorspann natürlich mit Interesse geguckt, aber die Details gehen mir alle über den Kopf hinaus und ich dachte mir so, ach, ist das ein neuer Vorspann oder nicht? Ich habe auch meinen Sitznachbar gefragt und der sagte so, okay. aber ich habe ja jetzt auch gerade schon einen Artikel gelesen dazu von einem gewissen Bjarne Bock auf Serienjunkies. Und da heißt es ja auch, dass der sich vielleicht auch noch wandeln könnte im Laufe der Zeit, wie bei einer gewissen anderen Säge, die wir mal verfolgt haben.
Ja. Ich glaube, dass niemand von uns den Vorspann aus Staffel 1 wirklich vermissen wird, oder? Also ich glaube, Hannah, wenn ich mich erinnere, wir waren auch nicht so die großen Fans, unter anderem auch, weil das so dunkel war und diese vielen Bewegungen. Du hast, glaube ich, immer gesagt, dass dir schwindelig wurde, als ob du in so einem Simulator sitzt. Und man hat, also gut, es war natürlich praktisch, dass man da die Blutlinien erkennen konnte, wer mit wem verwandt ist, aber in Wahrheit hat das ja eh niemand verstanden. Also dieser Vorspann, der war, glaube ich, auch nur nützlich, wenn man sich dazu noch ein Erklärungsvideo angeschaut hätte. Von daher, glaube ich, vermissen wir den nicht und ich finde den neuen einfach auch deshalb toll, weil er so schön bunt ist und wir haben diese tollen Bilder und genau wie du gesagt hast, natürlich will man auch gleich überlegen, okay, was ist da dargestellt und es ist ja im Prinzip wirklich so, es sind so die greatest hits in der Geschichte von Haus Targaryen. Es geht natürlich los bei dem Untergang Valyrias, noch in der alten Welt in Essos und dann Aegon, der nach Westeros rübergeht und dort die Welt erobert und dann seine Nachfolger Maegor, der sich am Thron zerschneidet und Jaehaerys natürlich die lange friedvolle Periode und dann die komplizierte Thronfrage und dann sind wir am Ende auch schon bei den Blacks und bei den Greens. Also
da habe ich alles erkannt, direkt alles erkannt beim ersten Mal anschauen.
Ja, was ich ganz interessant fand, Bjarne, vielleicht kannst du mir helfen. Am Anfang sieht man noch so zwei Bilder, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wer das eigentlich sein sollte. Das war einmal so ein Dude mit einem Messer oder einem Dolch und davor eine Lady, die so die Hände ausbreitet, wo ich mich fragte, soll das hier Dany, glaube ich, hieß die Lady, die sozusagen vorhergesehen hat, dass Valyria untergeht und deswegen die Targaryens davon überzeugt hat, auszuwandern, in Anführungsstrichen. Sollte sie das sein oder ist das hier schon Ahura Sai? Nee, wie heißt nochmal die Mythologie? Asura Hai? Ich glaube, so heißt er.
Ach so, ja. The Asura Prince Hai, who was promised.
Genau, mit, ich glaube, Nissa war die, ne, die Lady, die er umbrachte. Da wusste ich nicht genau, weil danach sieht man so ein Bild, wo die Lady so auf so einer Klippe liegt mit so einem Mann hinter ihr. Und ich würde fast sagen, dass das eher Dany ist. Aber da war ich mir nicht so ganz klar, wer was sein sollte. Bist du da dir sicher, wer was sein sollte?
Also bei den einzelnen Figuren hätten mir Namen auf jeden Fall geholfen. Also natürlich waren eher so die größeren Bilder, die man gut erkannt hat, die ausbrechenden Vulkane und so. Also ich habe den ganzen Vorspann auch noch nicht dekodiert, aber ich glaube, da werden wir dann im Laufe der Staffel auch noch Zeit haben, da nochmal tiefer einzusteigen. Oder vielleicht haben wir auch schlaue ZuhörerInnen, die da noch ein bisschen genauer hingeschaut haben und uns das auch erklären können.
Ja, weil ich fand ganz krass, man sah noch, das fand ich auch sehr schön, Harrenhal sah man noch, ne, wie es sozusagen gerüstet wird, in Anführungsstrichen, mit den toten Iron Man irgendwie drumrum. Und ich fand auch sehr schön, was du sagtest, am Ende, wenn man also Aegon auf dem Thron sieht und Rhaenyra auf dem Thron, sieht man unten ja noch so bei Aegon die ganzen Raben, die er losschickt oder die losgeschickt werden. Und bei Rhaenyra sieht man die Drachen, die sie losschickt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich auch dachte, wie bitter. Ich habe es also jetzt gestern Abend, Montagabend nochmal auf Sky Wow gesehen. Es gab kein Previously bei mir. Und ich dachte mir so, wow, dann ist der Vorspann vielleicht doch noch ganz hilfreich, sich zu erinnern, was genau passiert ist. Denn es endet ja auch dann mit Vega, wie er Luke sozusagen und seinen Drachen zerbeißt und dieser dann vom Himmel fällt. Weil ich dachte mir, boah, einerseits ganz cool, dass du so ein Previously eigentlich in Webform zeigst, andererseits aber auch echt anspruchsvoll, die Bilder zu erkennen.
Beim Screening hatten wir doch ein Previously on, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also jetzt bei Sky Wow hatte ich keins.
Ja, also mir ist so, als hätten wir so 3 Minuten Recap noch gesehen vorher, was auch sehr hilfreich war eigentlich, um so die Kernerlebnisse dann nochmal Revue passieren zu lassen.
Also HBO hat auch einige gute Zusammenfassungsvideos natürlich bei YouTube veröffentlicht. Da ist so in 13 Minuten alles kompakt drin. Ich glaube sogar inklusive Fußfetisch von Larys. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich sowas vorher nochmal anzuschauen. Oder so wie du, Hannah, du hast ja, glaube ich, auch die gesamte erste Staffel nochmal gesehen, rewatched, oder?
Genau, war auch dringend notwendig. Also ich finde ja auch immer, das Thema hatten wir ja auch schon neulich, Adam, diese Geschichte, dass wir einfach heutzutage 2 Jahre warten, bis die nächste Staffel kommt, fast mindestens mittlerweile, da muss man wirklich entweder einen Rewatch machen, wenn man die Zeit hat, oder wirklich ein großes, großes Previously sich anschauen. Oder vielleicht nochmal den Podcast hören, Bjarne.
Alles am besten.
Am schnell durchlaufen.
Folge zumindest. Ich habe noch einen Punkt, du hast es ja auch gesagt, ich hatte noch so ein Interview mit Condal dazu gelesen, dass er ja auch nochmal sagte, dass der Vorspann aus der ersten Staffel mit den Blutlinien jetzt natürlich auch so ein bisschen obsolet ist, weil in der Variation zu den neuen Episoden da natürlich nicht mehr so viele Kinder jetzt im Krieg dazukommen oder Blutlinien, mehr natürlich sterben in Anführungsstrichen, aber dass jetzt natürlich durch das Gewebte einfach die Ereignisse noch besser dargestellt werden können. Also ich bin 10 Punkte schon gleich am Anfang, ich bin sehr, sehr happy damit und ich finde auch die Visualität des Gewebten sieht auch super aus, finde ich, wenn die Stofffäden so wandern, fast wie so kleine Wellen oder sowas.
Ja, also ich dachte mir auch, dass Hannah auf jeden Fall Team Teppich sein wird, wenn wir darüber reden. Und die machen ja, also ich glaube, wir steigen jetzt einfach auch wirklich schon direkt ein. Sie machen ja dann auch ein bisschen weiter mit Fanservice, was das angeht, dass wir nämlich in Winterfell starten, ne, im hohen Norden. Wird euch das denn gefallen, dass wir jetzt...
Da war ich das Leonardo DiCaprio GIF Pointing Finger Dingens. Ah, kenne ich.
Hast du Winterfell sofort erkannt, Adam?
Ja, tatsächlich. Und irgendwie so ein bisschen gedacht, kommt jetzt vielleicht jemand mit Snow im Nachnamen und ich wurde, glaube ich, nicht enttäuscht. Hoffe ich, oder?
Snow sind ja die Bastarde, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, wir haben den neuen Lord gesehen, ne? Und ich fand auch ganz cool eigentlich, einen neuen Lord zu sehen. Ich hatte immer das Gefühl, er trägt Eis auf dem Rücken, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich dachte mir auch, so ein krasses, schweres Schwert auf dem Rücken zu tragen, vielleicht auch ein bisschen schwer. Aber da war ich doch sehr glücklich, denn ich fand auch, es war cool gecastet. Also hier Lord Cregan heißt er, glaube ich, Stark. Und dann in dem Zusammenspiel mit Jace. Ich hatte kurzzeitig auch das Gefühl, es hätte auch so eine schwule Liebesszene sein können. Ich finde, die waren irgendwie sehr... sehr close und wirkten sehr, sehr gemeinschaftlich irgendwie, was ich auch sehr cool fand. Und dann noch mit der Offscreen-Stimme, dass man nochmal hört, wie viel Stolz und Ehre das eigentlich früher mal war, irgendwie an der Mauer zu arbeiten und dafür auserkoren worden zu sein. Man sieht ja am Anfang die Steine, ne? Weißer Stein, du musst nicht gehen, schwarzer Stein, du musst sozusagen gehen. Also da war ich sehr happy. Aber, sorry, ich habe einen großen Kritikpunkt. Und zwar, ich finde weiterhin, wenn sie oben auf der Mauer rumlaufen, das sieht so styropormäßig immer noch aus, die Eisblöcke. Und da fragte ich mich, ist das wirklich so schwer, Eis darzustellen oder Schnee? Ich finde, das sieht weiterhin super billig aus. Finde ich sehr, sehr schade.
Ich glaube, das Problem, wenn du echtes Eis nehmen würdest, es wäre halt kalt. Und da würdest du die Leute halt hart zum Frieren bringen, obwohl sie halt diese gigantischen Pelze tragen und sowas. Also dann lieber Styropor als irgendwie, ich weiß ja nicht, es gibt ja manchmal so, in der Werbeindustrie zumindest, so Stoffe, die aussehen wie etwas, also Motoröl für Cola oder irgendwie Pudding oder sowas. Und da muss es ja dann auch sozusagen eine Vokabel geben, um Eis darzustellen. Bei solchen großen Produktionen, würde ich fast meinen.
Adam, ist ja schon klar, dass sie da kein echtes Eis nehmen können. Aber ist nicht jetzt in 10 Jahren, in Anführungsstrichen, seit die erste Staffel, mehr sind das sogar, 2010, glaube ich, lief die erste Staffel, hat man nicht irgendwas Besseres gefunden, genau wie du sagst, was einfach Eis echt darstellen kann? Das fand ich ganz interessant.
CGI-Eis.
Da war ich ein bisschen sad. Aber dann, als sie sozusagen über die, also rausgucken und wir sehen die Landschaft und wir sehen die Weite und wir sehen den Schnee und sie haben ja auch die Fake, die Atmung haben sie reingepackt, da war ich dann wieder glücklich.
Was mich da wieder ein bisschen rausgezogen hat, ist, dass wir so eine typische Serienunterhaltung zwischen Craigern und Jace haben, wo er dann sagt, ja gut, die Mauer ist wichtig, weil wir halten da etwas fern, was noch viel schlimmer ist als alles andere. Und dann einfach Death, also Tod, dass Jace an dieser Stelle nicht nochmal nachhakt und fragt so, was meinst du? Was genau? Das ist aber so typisch in Serien, dass ja, so ein Gespräch würde niemals so laufen normalerweise. Aber ich habe mich trotzdem auch sonst sehr gefreut, den jungen Lord von Winterfell zu sehen. Besetzt auch, wir haben jetzt in dieser Folge 3 neue Gesichter, die man sich, glaube ich, mal einprägen kann. Hier gespielt von Tom Taylor. Anscheinend, ja, ist auch ein echter Name, nicht nur eine Modemarke. Und weil, Hannah, du hast es ja gerade gesagt, dass man zwischen den beiden irgendwie auch so besondere Vibes spürt. Das ist ja in der Buchvorlage Fire and Blood, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass da irgendwie viele verschiedene Gerüchte sich drum ringen, dass die beiden doch sehr, sehr eng befreundet sind. Und gut, ich glaube, wir brauchen da nicht zu tief einsteigen. Da gibt es auch irgendwelche möglichen Liebesgeschichten zwischen Jace und einer Stark-Schwester und so weiter. Aber vielleicht haben sie da einfach durch diese Blicke so ein bisschen diese Vieldeutigkeit ausdrücken wollen. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen, dieser Einstieg in den Norden endlich.
Spielen die Starks denn in dem Buch, was es da gibt, eine große Rolle? Ich dachte, das wäre halt die Geschichte der Targaryens.
Sie ja, sind also halt groß. Weit weg. Genau.
Und sie sind wirklich weit weg. Also es ist echt eine sehr, sehr weite Entfernung, wie wir ja wissen, also eigentlich wissen. Und es ist halt, also ich weiß gar nicht, wie viel Tage, Wochen man braucht, zu Fuß von Winterfell nach King's Landing zu laufen. Also,
und mit Drachen?
Ja, mit Drachen geht es natürlich schneller, sehr viel schneller. Aber du hast schon recht. Also sie sind natürlich sehr mächtig im Norden, das dürfen wir nicht vergessen. Gerade auch eine große Streitmacht. Und sie sind halt sehr ehrenvoll. Und das, ich glaube, Cregan sagt es ja nochmal, ne? Ich glaube, mein Vater oder so hat diesen Eid geschworen und er wird den natürlich auch folgen.
Ich glaube, was in dem Fall, dass wir jetzt House Stark sehen, auch wichtig ist, ist einfach, dass wir jetzt dieses Zahlenspiel, was die Truppenstärken und die Verteilung der Landkarte angeht, so ein bisschen greifbar bekommen müssen. Denn wir erinnern uns, Jace wurde von Rhaenyra dorthin geschickt, damit er einfach ein paar wichtige Allianzen schmiedet. Er hat das dann später erwähnt, dass er auch ins Vale gereist ist, ins Grüne Tal und Haus Arryn auf seine Seite gezogen hat. Er hat unterwegs auch noch, glaube ich, die 3 Schwestern und Whiteharber auf seine Seite gezogen. Und House Stark ist natürlich eine absolute Macht. Das heißt, man kann jetzt eigentlich schon sagen, dass der gesamte Nordosten von Westeros schon auf der Seite der Schwarzen ist. Und jetzt müssen die Grünen, wie wir dann später auch erleben, halt schauen, wen die noch auf ihre Seite holen können. Aber ja, die Starks sind halt immer so ein doppelschneidiges Schwert, weil die sind halt sehr groß und mächtig. Aber wenn es dann losgeht, dann brauchen die halt ihre paar Wochen bis Monate, bis die wirklich auch auf dem Schlachtfeld dann auftreten können.
Und ich fand auch ganz interessant, er sagt ja, ich gebe dir irgendwie 1000 Graubärte, ne? Also die Älteren, die schon so ein bisschen aussortiert sind, wo ich dachte mir, aber gut, ich meine, so ältere, kampfgestählte Nordmänner, glaube ich, sind auch gut wichtig. Ist euch aufgefallen, dass am Ende der Episode von 2000 Männern aus dem Norden gesprochen wurde?
Ach so, ich dachte die ganze Zeit 2000. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal dann falsch gehört habe, aber in meinem Kopf waren es 2.
Genau, und ich glaube, er sagt am Anfang 1000, aber vielleicht habe ich da auch falsch zugehört. Also ich dachte mir so, vielleicht sind das auch mehr geworden dann, ne? Im Laufe der Episode. Aber
die sind auf jeden Fall auch viel wert, ne? Also weil du gerade gesagt hast, man könnte denken, so abgehalfterte Rösser oder so, aber das wird auch im Buch erwähnt, dass diese Typen, die kämpfen härter als jeder andere, weil die haben auch nichts zu verlieren. Das ist so ein bisschen so ein Ehrending auch, dass wenn der Winter kommt, dass die alten Männer dann weggehen, damit ihre Familien zu Hause genug zu essen haben und sie ihnen nichts wegessen und dann suchen die lieber ihren ehrenhaften Tod in der Schlacht und dementsprechend kämpfen sie dann auch.
Hardcore. Ich musste gerade, als du gesagt hast, die alten grauen Männer an den Terminus denken, gently used content, also so ein bisschen gently used soldiers, die da entsandt werden, um zu helfen.
Aber die sind nicht nur gently used, also ich glaube, die sind gut geused. Oh Gott, war dieser Ausdruck, Adam. Aber dann erfahren wir ja auch schon von der News. Also der Rabe in Anführungsstrichen findet ja auch nach langer, langer Zeit dann Winterfell. Und da, finde ich, sieht man auch schon in Jays Gesicht, oh Gott, also von dem Tod seines Bruders zu erfahren, boah, ging mir auch schon ganz schön nah.
Und dann später noch eine andere Szene, wo er dann trauert. Aber ich glaube, da kommen wir dann tatsächlich auch erst später dazu. Aber ich würde trotzdem ganz gern, wenn es für euch jetzt passt, nach Dragonstone springen, nämlich zum Team der Blacks. Und dort sehen wir als erstes ein kleines Tête-à-Tête zwischen Prinz Daemon, den du ja liebst, Adam, glaube ich, und Prinzessin Rhaenys. Die haben da so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wie hast denn du das verstanden, Adam?
Ich weiß es gar nicht. Also, ja, also sie kam ja so von dem mit dem Drachen zurück und hatte gerade eine krasse Reise hinter sich und wollte eigentlich nicht nochmal los, wie ich das verstanden habe. Ne? Und er sagte, nee, komm, lass gehen. Wir müssen jetzt gehen. Aber er hat ihr halt schon sehr so seine Meinung aufdrücken wollen. Und das war so, das fand ich nicht so passend, weil sie hat ja schon sehr deutlich gemacht, ich bin jetzt am Ende meiner Kräfte und nee, kann jetzt nicht.
Hanna, glaubst du, dass das wirklich eine Kraftfrage ist bei ihr?
Also ich finde, sie sah schon ein bisschen abgehalftert aus und sie sagte ja auch, dass sie gerade, glaube ich, diese Seeblockade, ne, die Blackstar gegenüber King's Landing machen, wenn wir uns so die Karte vorstellen, ne, King's Landing ist ja so an der Ostküste, Dragonstone ja auch und dieser, ich glaube, Gullet heißt der im Englisch, ne, dieser Golf in Anführungsstrichen wird... wird dann sozusagen blockiert, ne, von den Schiffen der Valerians und natürlich auch mit einem Drachen unterstützt, damit also King's Landing keine Seefracht mehr kriegt. Also ist natürlich auch krass, ne, eine richtige Seeblockade. Und wenn sie da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, stundenlang, also vielleicht sogar auch eine Nacht da einfach rumgeflogen ist, natürlich ist man irgendwie auch erschöpft. Und auch Drachen sind ja irgendwann auch mal erschöpft. Im Endeffekt fand ich aber schon ganz geil, wie Daemon sagt, so nein, wir müssen jetzt Vhaegar töten und zwar sofort, auch ohne den Befehl von Rhaenyra. Ich glaube, das sagt sie auch nochmal, ne? Hat Rhaenyra das gesagt? Ich glaube nicht. Und er dann sagt, ja, ich gebe dir den Befehl. Er sagt es explizit, ne? I command you. Und dann sagt sie so, ja, ach, wär's doch schön, wenn du der König wärst. Und geht weiter. Mhm. Also ich finde, da hat Rhaenys nochmal sehr klar gesagt, dass sie also ihm seinen Befehl natürlich null folgt. Und da auch echt überhaupt gar nicht, sie diskutiert noch nicht mal. Sie geht dann einfach. Ich fand das sehr cool. Ich glaube, Rhaenys ist auch sozusagen so die Heldin der Herzen für manche.
Ich glaube, ihr ist es in dem Moment auch wichtig, diese gesamte Situation nicht weiter zu eskalieren. Wenn man das so ein bisschen verallgemeinern will, sieht man ja auch in dieser Folge, dass eher so die weiblichen Figuren, Alicent, Rhaenyra ein Stück weit auch und eben sie versuchen zu schauen, wie man jetzt nochmal innehalten kann, damit es nicht noch schlimmer wird, während dann so Leute wie Aemon zuletzt mit seiner Tat gegenüber Luke oder jetzt auch Daemon, da kommen wir dann am Ende dazu, die Sache einfach noch mehr Öl ins Feuer gießen wollen. Und ich glaube, Rhaenys sagt auch immer, es ist nicht ihr Krieg, den sie jetzt anzufangen hat, das ist Rhaenyras Entscheidung. Damit wird dann auch nochmal kurz erklärt, warum sie nicht das gesamte Problem gleich im Dragon Pit gelöst hat. Das haben sich, glaube ich, damals alle gewundert und sicherlich auch viele darüber geärgert, dass sie ja Aegon und die gesamte Hightower-Sippe eigentlich mit einem Dracarys hätte auslöschen können. Fand ich sogar fast ein bisschen unklug von den MacherInnen, dass sie es hier nochmal aufgemacht haben, dieses Fass, anstatt es einfach in Vergessenheit zu lassen. Und ja, Daemon ist ja derjenige, der quasi da den Finger nochmal in die Wunde legt und sozusagen auch als Stimme der AutorInnen sagt, ja gut, wir wissen, dass das so ist, aber sie hat das halt nicht gemacht aus Ehrengründen oder warum auch immer.
Darf ich da eine Noob-Frage reinwerfen? Bei dieser Dragon Pit-Sache, ja, wenn sie da wirklich Dracarys gesagt hätte, ist es bei allen Figuren so, dass sie von Drachenfeuer sterben würden? Gab es bei Game of Thrones nicht diese Sache mit Daenerys, dass sie das überlebt hat? Oder war das eine Sondersache?
Also ich glaube, man hat es so angedeutet, ne, dass Daenerys irgendwie auch Feuer in Anführungsstrichen überlebt oder ertragen kann. Ich würde jetzt einfach sagen, dass Drachenfeuer nochmal ein Tick heißer ist als normales Feuer und dass auch die Targaryens natürlich sterben, wenn sie in Drachenfeuer geraten. Genau, sie sagt, glaube ich, damals, it's not my war to begin. Ne? Und ich finde, es stimmt ja irgendwie auch. Und ich finde ganz interessant hier in der Folge, dass Daemon ja nicht nur die Schuld bei Rhaenys sucht, sondern bei ungefähr allen Menschen, auf die er trifft. Er sucht die Schuld noch bei Eric, er sucht die Schuld noch bei dem Weißen Wurm. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass er eigentlich jeden anpöbelt im Sinne von, oh, du bist schuld. Wo ich immer denke, ach Daemon, du hast auch ganz schön viel Schuld daran zu tragen, so ungefähr. Also ich finde, er ist so ein typisches Beispiel von die Schuld bei den anderen suchen.
Ja. Ich finde ihn extrem nervig in der Folge insgesamt, was auch damit zu tun hat, dass er später auch noch mit einer gewissen Missaria in Kontakt kommt, was sowieso dann wieder problematisch ist. Aber ja, Daemon ist für mich, weiß ich nicht, mir diese Folge so gar nicht gefallen. Da fehlt mir auch ein bisschen der Charme, wenn er einfach so mit seiner quakigen Stimme immer nur destruktiv ist. Da ja, fand ich nicht gut. Und dadurch, dass eben auch Rhaenyra sich jetzt in dieser Folge ein bisschen aus dem Spiel rausgezogen hat, verständlicherweise, weil sie trauern muss oder überhaupt erstmal anfangen muss zu begreifen, was passiert ist, indem sie dann in den Sturm landen, in Storm's End und der Gegend den Leichnam auch von Luke sucht, hat auf der Seite der Blacks für mich irgendwie ja, was gefehlt einfach. Und dementsprechend fand ich da King's Landing und die Grünen deutlich, deutlich spannender. Und da werden wir dann auch gleich noch drüber reden. Wollen wir denn mal über Rhaenyra und ihre kleine Solo-Quest sprechen?
Mhm. Ja, ich fand ganz interessant, dass genau die Trauer natürlich verdeutlicht wurde. Wenn man Rhaenyra sich anschaute mit den Augen, fühlte ich mich ein bisschen erinnert an meine Pollenaugen momentan. Ich weiß nicht, ob es auch anderen Leuten so geht. Ich finde, es ist sehr, sehr anstrengend gerade. Natürlich kein Vergleich zu Trauer, wenn ein Sohn stirbt, das meine ich gar nicht. Aber ich fand, das war auch sehr gut rübergebracht von Emma Darcy. Die Trauer, die sie spürt, die Suche, die sie natürlich hat. Ich glaube, es muss auch ganz furchtbar sein, wenn du natürlich da keinen Leichnam findest, ne? Keinen richtigen Beweis, dass er wirklich tot ist. Ich fand auch krass, wie sie dann mit ihrem Drachen Cyrax da landet, in Anführungsstrichen, an dem Strand. Sie entdecken dann ja den abgebrochenen Flügel oder abgebissenen Flügel, muss man fast sagen. Und dieses Wams, was ja auch sehr auffällig war. Luke trug ja dieses, ne, halb rot, halb blaue Wams, als er nach Storm's End flog damals. Und ja, ich habe ihr die Trauer wirklich abgekauft. Und ich fand auch sehr interessant, wenn sie nachher dann sagt, I want Aemond, dass das, glaube ich, die einzigen Worte waren, die sie äußert in der gesamten Folge. Und ich fand, die waren auch mächtig. Und ich gebe dir recht, ich habe die Blacks ein bisschen vermisst in der Folge. Aber ich dachte mir, gut, dann ist das halt eine Episode, die so ein bisschen auf den Greens, sage ich mal, sich fokussiert. Ich fand es aber super und sehr bewegend auch. Auch die Beerdigung, ehrlich gesagt.
Ja. Eine Sache, die man vielleicht nochmal unterstreichen muss, die ging beim ersten Schauen nämlich auch an mir vorbei. Wenn wir sehen, dass Rhaenyra und Cyrax dort am Strand landen, dann trauert nicht nur Rhaenyra um ihren Sohn, sondern auch Cyrax. Ihr Drache ist nämlich die Mutter von Arrax, also von dem Drachen von Luke. Also es ist ein doppelter Herzbruch für zwei Mütter in dem Fall, was es irgendwie noch ein bisschen heftiger macht.
Ja, und Cyrax schreit richtig, ne? Du siehst richtig, wie, also ich glaube, Rhaenyra weint, ne? Ich glaube, sie schreit nicht, aber dann schreit der Drache, ne? Und dann ist Cut.
Ja. Glaubt ihr, dass Rhaenyras Trauer nach dieser Folge erledigt ist? Weil ich habe so ein bisschen den zynischen Verdacht, dass so auch wieder Serienkonvention, wir haben jetzt keine Zeit, dass sie die gesamte Staffel trauert. Sie muss jetzt wieder aktiv werden, um die Handlung voranzutreiben. Würde mich, glaube ich, dann auch ein bisschen stören, wenn wir quasi ihre Trauer so ganz praktisch in eine Folge stopfen und danach vergessen, alle oder mehr oder weniger das wieder vergessen ist. Also was ist da eure Prognose? Wird Rhaenyra jetzt ab nächster Folge wieder voll da sein oder werden wir sie weiterhin noch so erleben?
Kommt ein bisschen drauf an, ob wir jetzt irgendwie Zeitsprünge weitermachen oder nicht oder wie groß die Zeitabstände zwischen den Folgen sind, glaube ich. Aber ich würde denken, dass da ein, zwei Folgen vielleicht noch drin sind.
Ich glaube, es wird jetzt, also wir haben ja vier Screener, ne? Vier Folgen gibt es bei den Screenern. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, auch nicht in den Vorspann. Das hat mich echt in den Fingern gejuckt, noch den neuen Vorspann hier anzuschauen, aber ich habe es nicht getan. Ich würde vermuten, dass einfach keine Zeit mehr für Trauer bleibt. Also auf beiden Seiten, dass jetzt einfach Kriegsmodus der angesetzt wird und dass man jetzt natürlich Entscheidungen fällen muss für den Krieg. Ich würde mir natürlich einerseits auch hoffen, dass weiterhin, du hast es ja schon angedeutet, Bjarne, ich finde eigentlich ganz schön, dass die Frauen noch den Frieden oder die, ne, die Aussöhnung irgendwie suchen und die Männer dann eher so die Kriegstreiber sind, in Anführungsstrichen. Aber ich habe die Vermutung, dass da natürlich jetzt durch die Tode, die geschehen sind oder auch die Morde, die passiert sind, dass dann einfach auch die Charaktere kippen. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt so ein Coin-Toss passiert wie bei Game of Thrones, dass jetzt also Rhaenyra einfach von heute auf morgen total crazy wird und irgendwie die Dany da rauslässt. Ich hoffe natürlich nicht, dass das ein bisschen facettenreicher geschrieben wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in so einer Situation jetzt einfach die Entscheidungen des Krieges einfach anstehen.
Aber die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind doch motiviert wahrscheinlich durch die Verluste auf beiden Seiten, oder? Also ich meine, man könnte natürlich auch sagen, jetzt so manche dieser Berater werden sagen, ja, tit for tat oder so, jetzt haben wir beide einen Sohn verloren oder ein Kind verloren, lass es uns doch dabei bewenden, aber irgendwie wird das sich, glaube ich, nicht einfach wegkehren lassen, oder?
Nee, und das ist ja auch in der Folge, ne? Der Sohn für den Sohn, der Sohn von dem angehenden Thronfolger ist ja auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ein größerer Tod. Ja. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, die so abzuwägen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also das Aufspiegeln, nennt man das Aufwiegeln in solchen Momenten, ist natürlich schon gegeben. Dass dann die Retourkutsche in Anführungsstrichen immer größer sein muss.
Ja, das wird sich einfach steigern, eine Gewaltspirale. Ja. Adam, darf ich einen kleinen Serien-Junkies-Leaks noch machen?
Ja, vielleicht, mach mal.
Du hast mich nämlich vor der Premiere gefragt, da hattest du, glaube ich, die Folge, wo Luke stirbt, also das Finale der ersten Staffel, gerade erst gesehen gehabt, einen Tag vorher. Hast mich gefragt, warum Rhaenyra eigentlich so traurig war.
Ja. Ja.
Du hast irgendwie übersehen, dass Luke gestorben ist, ha?
Ja, meine Konzentration hat dann auch so, weil ich das dann auch schon so Mitternacht war, vielleicht in den letzten 10 Minuten nochmal ein bisschen abgenommen. Deswegen war ich da vielleicht nicht mehr ganz aufnahmefähig. Hätte ich vielleicht nochmal die letzte Folge nochmal gesondert mit viel Aufmerksamkeit gucken müssen.
Aber du hattest auch recht, es war eine sehr, sehr dunkle Szene.
Ja.
Der Showrunner Ryan Condal hat ja auch generell mal versprochen, in den letzten 2 Jahren zwischen den Staffeln, dass das Problem Licht in Zukunft besser werden soll. Und auch das andere Problem, was viele hatten, Zeitsprünge. Also ich glaube, ab jetzt können wir uns auf ein bisschen mehr Übersichtlichkeit einstellen, was die Story angeht und eben auch, was das Licht angeht. Aber ich fand das sehr süß, deshalb wollte ich das nochmal erwähnt haben.
Die halten jetzt einfach alle Ringlichter, wenn sie irgendwo sind, in die Kamera, und dann ist es ein bisschen geiler.
Jeder Drache kriegt ein Ringlicht jetzt. Ja. Habt ihr noch irgendwas zu Dragonstone / Storm's End? Also ein emotionales Highlight, was ich gerne einfach nochmal positiv hervorheben möchte, ist die das Wiedersehen zwischen Jace und Rhaenyra, wie Jace noch versucht, seine Duty zu erfüllen, indem er seiner Mutter und Königin Bericht erstattet von seiner Mission und dabei dann schon anfängt, natürlich zusammenzubrechen, emotional, und sie ihn dann auch in den Arm nimmt. Das fand ich einfach so schön, wieder zu sehen, dass sie zwar in diesem Moment beide ihre Funktion erfüllen als König und Thronfolger, Königin und Thronfolger, aber eben auch am Ende nur Mutter und Sohn sind. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Ich fand auch sehr bewegend die Beerdigung wieder. Also wir wissen ja, bei den Targaryens werden ja eigentlich die Leichname auch verbrannt. Das geht natürlich jetzt nicht, weil er noch nicht gefunden wurde. Wie sie dann so alles ins Feuer werfen und auch der kleine Bruder dann noch dieses Spielzeug damit reinwirft. Oh, das hat mich auch sehr bewegt. Und da hatten wir ja auch diese sehr schöne, natürlich auch sehr offensichtliche, aber auch, finde ich, sehr schöne Parallelmontage nachher mit Alicent. Aber ich glaube, auf die Szene kommen wir auch nochmal, wie Alicent dann die Kerzen anzündet und ja auch eine für Luke anzündet.
Genau. Wenn es für euch okay ist, würde ich Missaria, wollen wir sie auch mal zur Seite legen und dann Tisch fallen lassen oder vielleicht später nochmal im Zusammenhang mit dem Finale auf sie zu sprechen kommen. Aber sonst würde ich jetzt ganz gerne nach King's Landing gehen.
Kurze Klammer, ich hatte so gehofft, dass wir Missaria nicht mehr sehen in der neuen Staffel. Ich habe ja, sag ich mal, ich finde weiterhin, dass sie schauspielerisch jetzt nicht so die Beste ist. Ich musste aber sehr lachen, dass seit Dienstag, wo wir auf der Premiere waren, bis heute ich, Misuno heißt sie, ne? Noch in zwei weiteren Filmen gesehen habe. Ich habe nämlich endlich Civil War gesehen, da spielt sie ja auch eine kleine Rolle mit. Und dann noch hier Am I Okay, da spielt sie auch mit. Ich dachte mir so, Gott, die Frau verfolgt mich.
Und meistens ist sie besser als in House of the Dragon tatsächlich, oder?
Ja, war sie auch.
Ja, sie ist ja auch cool an sich. Und ich finde auch der Charakter, wenn ich einfach nur schaue, was sie so sagt gegenüber Daemon und ihm als abgehobenem Adelsschnösel auch so ein bisschen vorhält, dass ihr als Smallfolk das alles völlig egal ist und sie da keine Loyalitäten hat, sondern einfach für den ist, der ihr mehr Geld gibt. Das ist ja alles cool, dass sie das sagt. Aber ich weiß nicht, warum es trotzdem so suckt. Auf dem Papier ist es irgendwie gut, aber irgendwie nervt es mich auch. Und ja.
Vielleicht müsste man da mal die deutsche Synchro angucken, ob das vielleicht eine Sache ist, wie die Darstellerin die Lines vorliest. Also das ist so mein Eindruck zumindest, dass das ganz stark daran liegt.
Ich habe sogar gewechselt und es klingt auf Deutsch wirklich sehr viel besser. Die Stimme ist sogar sehr gut gecastet. Ich kannte die Stimme auch. Ich weiß leider gerade nicht, welche das ist in Deutsch. Und ich finde, es klingt sehr viel besser auf Deutsch. Ja. Du hast absolut recht.
Ja.
Aber ja, trotzdem, ich hatte echt gehofft, dass sie nicht mehr da ist.
Na gut, in unserem Headcanon können wir sie vielleicht ein bisschen zur Seite legen. Aber jetzt genau, kommen wir nach King's Landing. Und da eine meiner, also eigentlich gar nicht so eine große Szene, aber in dieser Folge eine meiner absoluten Lieblingsszenen, nämlich auf der Stadtmauer. Da werden wir eingeführt mit Ser Arryk. Also die Grünen, die haben den Arryk mit dem komischen Namen. Wir haben ja Arryk und Arryk Cargill, so wie Michael und Paikel. Und Arryk ist der mit dem komischen Namen, der dort seine Truppe inspiziert. Und dann sehen die ja diesen Drachen in der Ferne. Und das finde ich einfach so cool, diese kleine Idee, dass jetzt, wo sich die Drachen gegen die Drachen wenden oder auch Targaryens gegen Targaryens, dass die Westerosis einfach auswendig lernen müssen, welcher Drache im Zweifel auf ihrer Seite ist und welcher nicht. Das hat irgendwie so, was das Worldbuilding angeht und das Gefühl, wie es wirklich in der Welt jetzt sein muss, für mich voll bereichert. Wie fandet ihr das?
Super nice. Und ich fand auch geil, dass man ja auch gerade Vega relativ gut erkennt, weil er halt diese komplett schon verlöcherten Flügel hat. Also der sieht ja einfach schon auch extrem, sie sieht ja auch super abgekämpft aus. Ne? Klar, sie hat ja schon den Conquest sozusagen erlebt damals von Aegon dem Ersten. Und das finde ich aber auch super. Das ist so eine kleine Szene und doch so, so gut. Kurze Klammer übrigens. Ich kann mir jetzt Arryk und Arryk merken, denn wenn ich Arryk mit A ist bei Aegon und Arryk mit E ist bei Rhaenyra. Aber sozusagen A und Aegon. Das ist meine Drücke. Adam, würdest du die Drachen erkennen von unten?
Nein. Und ich wollte auch eigentlich gerade fragen, wer dieser durchlöcherte Drache ist, aber danke, dass du es vorweggenommen hast.
Ja, Vega ist halt schon sehr, sehr alt und sie hat sich auch ein bisschen gehen lassen, das muss man schon sagen. Das war nur ganz kurz einmal auf jeden Fall erwähnenswert und ansonsten können wir gerne jetzt in die Red Keep reingehen. Da haben wir ja gleich am Anfang einen kurzen Moment, wo Helena, die Queen Consort, Consort, auf jeden Fall die Königin,
glaube ich, oder?
Consort, genau, die Königin, die Ehefrau, Schwester, sie ist ja eh alles von Aegon II., die spricht dann nämlich über die bösen Ratten, vor denen sie Angst hat und wir erinnern uns, Helena ist mit der Fähigkeit des Hellsehens ausgestattet, aber kann anscheinend das noch nicht ganz so klar erkennen, was für eine Gefahr da lauert, aber da kommen wir dann am Ende der Folge nochmal dazu. Dann sehen wir auch Alicent und Kristen Cole oder auf Deutsch Kriston Kraut. Möchtest du mir was sagen, Hannah?
Ich mag eher Kriston Kale und so.
Hannah, was denkst du denn von Alicent und Kristen? Ich kann mir vorstellen, dass du da Meinungen zu hast.
Ja, ich finde, also zum einen finde ich es natürlich interessant, dass jetzt Alicent, die ja immer so die Heilige war, in Anführungsstrichen, die Rhaenyra ja auch sehr fertig gemacht hat dafür und sehr kritisiert hat, dass sie sich so ein bisschen nimmt, was sie will und ja auch Leidenschaften hat und die auch verfolgt, hat Alicent ja immer sehr kritisiert. Natürlich tat es mir auch sehr leid, dass sie jetzt also sehr jung mit Viserys verheiratet wurde und ja auch, ich meine, wir erinnern uns an die Szenen, das war ja auch alles andere als consensual, in Anführungsstrichen, was sie da hat teilen müssen mit ihrem Mann, mit ihrem Gemahl. Und jetzt freut es mich natürlich einerseits, dass sie irgendwie auch Leidenschaften entdeckt und ausleben kann. Aber natürlich ist es wieder so krass heuchlerisch auch von Sir Criston, ne? Also ich meine, er tut immer so, Rhaenyra ist die böse Spinne und wie konnte sie nur und brrrr. Er als White Cloak, die natürlich auch der Keuschheit eigentlich, die Keuschheit gelobt haben. Gut, was sie nicht unbedingt alle tun, aber ne, so, das ist eigentlich der Schwur, den er abgelegt hat, schläft jetzt mit der Königins Mutter und tut eigentlich auch alles, was er vorher an Rhaenyra kritisiert hat. Ich meine, Alicent tut noch so im Sinne von, wir können es nicht wieder geschehen lassen. Und es wirkt ja auch so, dass Sir Otto das vielleicht schon so ein bisschen vermutet und Larys das auch so
Die wissen
vermutet.
Das eh schon alle.
Genau, also da ist ja auch sehr viel Risiko mit bei, ne? Für beide, also vor allem für Sir Criston. Also da ist wahnsinnig viel Risiko mit bei. Und deswegen bin ich da natürlich auch sehr zwiegespalten. Aber vor allem Sir Criston, ich finde, er spielt es auch fantastisch, dass man ihn einfach wirklich hasst. Man hasst ihn so sehr.
Er ist der schlimmste Mensch auf der Welt. Und das soll was heißen in Westeros. Meine Freundin hat mich beim Schauen darauf hingewiesen, dass es dann ganz coolen Mantelkontrast auch gibt in der Szene. Denn wir erinnern uns, du hast es gerade schon gesagt, Rhaenyra, als sie damals mit Kristen geschlafen hat, hat sie ihm ja den Mantel so demonstrativ abgenommen. Also sein Cloak, der eben auch mit seinem Schwur verbunden ist. Und hier bei Alicent sehen wir später, wie sie ihm den wieder überlegt. Ich weiß noch nicht genau, was das zu bedeuten hat. Aber es ist irgendwie ganz cool, dass das genau gegenteilig dort verläuft in dem Fall. Adam, was denkst du dazu?
Ich habe da nichts großartig hinzuzufügen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum ihr ihn so hasst, aber ja.
Hast du die Staffel gesehen? Wieder mit einem Auge hingeschaut, ne? Als er da auf Rhaenyras Hochzeit irgendjemanden totgeprügelt hat.
Ah ja, stimmt, das war ja noch. Ja gut, das macht man halt mal in der Zeit so. Also kann schon mal passieren, wenn man ein zu viel über den Durst getrunken hat oder ein bisschen leidenschaftlich unterwegs ist.
Ich weiß nicht. Und er hat den Lord Beesbury ermordet. Rest in Bees. Ja, apropos, da können wir eigentlich auch direkt in den Rat gehen. Der Grüne Rat tagt mal wieder.
Beste
Und jetzt
Szene.
Kommt auch so ein... Ja, erzähl du doch mal. Was hat die da
Nein, erzähl du, ich kann die Figur nicht auseinanderhalten. Der kleine Sohn kommt da mit der Kugel. Das ist süß.
Genau. Wir sehen Aegons Sohn, den künftigen Thronfolger, den wir natürlich völlig ohne Hintergedanken jetzt mal kurz kennenlernen dürfen, damit wir uns an sein Gesicht gewöhnen und ihn vielleicht auch ein bisschen gern haben. Vor allem blüht natürlich in dieser Szene oder ab dieser Szene und dann später in der gesamten Folge König Aegon auch richtig auf. Also für mich vielleicht so die Überraschung in der gesamten Folge Tom Glen Carney, der Schauspieler, den ich bisher von den dritten Besetzungen der Kinder von Alicent so ein bisschen langweiligsten fand und mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht habe, dadurch, dass Aegon als König natürlich eine zentrale Rolle spielen wird in dem Kampf, dass der so ein bisschen zu blass sein könnte. Sein Bruder hat natürlich, also Aemon hat natürlich den Vorteil der Augenklappe, die ihm gleich 100 Charisma verleiht.
Augenklappe
ist natürlich auch. Ja, genau. Aber Aegon war für mich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wusste ich noch nicht, was ich davon halten soll. Aber der hat in dieser Folge so viele auch lustige Momente oder auch Momente, wo er einem fast schon leid tut, wie naiv er ist. Man darf bei dem natürlich nie vergessen, was er auch für ein Mensch ist. Also er hat ja, ich glaube auch in Staffel 1 haben wir auch gesehen, wie er als Vergewaltiger Frauen quält und also wirklich ein absolutes Monster auch im Privatleben. Aber beruflich sieht man eben auch, dass er völlig überfordert ist, von allen rechts und links manipuliert wird. Natürlich vor allem von Otto. Da sehen wir dann auch später, wie dann Larys seine Chance wittert. Aber hier in dieser Ratsszene sehen wir eigentlich erstmal nur, wie er seinen Sohn so ein bisschen ermutigt, den armen Tywin Lannister ist es, glaube ich, zu mobben. Anna, was hast du aus der Szene mitgenommen?
Ich fand zum einen interessant, jetzt, ich habe die Folge, wie gesagt, gestern Abend noch ein zweites Mal gesehen, dass man ja den Rattenfänger Cheese im Hintergrund vorbeilaufen sieht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
Mhm. Das hat mir auch jemand gesagt, dass das passiert, ja. Also das ist schon ein krasses Detail, dass das da so schon eingebaut wird.
Und man hört es immer an diesem Geraschel seiner Fallen hinten. Also immer, wenn es dann so raschelt, dann, ne, man sieht ihn also hinten vorbeigehen. Auch nachher ein zweites Mal übrigens, fand ich ziemlich schlau. Und ja, also der Lannister, der jetzt das Pony darstellen sollte, das hat mir fast ein bisschen leid.
Ja, schon.
Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Mitleid mit einem von den beiden Lannisters haben würde. Aber ja, es war natürlich sehr eindeutig, dass wir also jetzt das Kind noch einmal länger sehen müssen, damit wir auch nachher natürlich noch mehr Gefühle haben. Aber ich fand schon interessant, wie unterschiedlich jetzt auch die Ratssitzungen waren. Und dann ist natürlich auch diese sehr bedeutsame Szene, dass also Alicent weiterhin auf Frieden irgendwie pocht und sagt, okay, das Friedensangebot blieb unbeantwortet von Rhaenyra, aber wir müssen weiter versuchen. Und nachher wird sie natürlich auch so ein bisschen zusammengestaucht von Sir Otto. Also das fand ich interessant, wie diese neuen, ja, wie die Verteilung auch innerhalb des Rates sind. Und es freute mich natürlich auch, die Strategien zu hören. Also da, Aemon will natürlich nachher einfach irgendwie alles platt machen mit Vaega. Aber nein, wir brauchen natürlich auch Schutz für King's Landing. Also die Frage nach, wie, wer welche Truppen hat und welche Drachen hat, finde ich immer sehr spannend. Und wie da die Strategien ausfallen.
Hättet ihr bei der Dynamik am Tisch vermutet, dass irgendwer den kleinen Prinzen irgendwie mal zurechtweist oder den König deutlicher bittet, einmal ihn ich sag mal in Anführungszeichen, Vernunft zu beten? Oder habt ihr euch genauso diese Dynamik ausgemalt, weil Verhältnisse und so, Machtverhältnisse?
Ich meine, Alicent versucht es ja ein bisschen. Sie sagt ja auch, Alter, komm schon, wir haben jetzt keine Zeit hier für die Kinderspiele.
Ja.
ja, aber er ist natürlich der Thronfolger, ne? Also im Zweifel kann der sich schon auch viel erlauben.
Ich fand es ja auch ganz interessant, dass Aegon, dadurch, dass er ja eigentlich von Viserys nicht als Thronfolger angedacht war, nie ja eigentlich bei diesen Ratssitzungen dabei waren. Also wenn wir jetzt an die erste Staffel erinnern, war ja immer der Cupbearer Rhaenyra natürlich als Thronfolgerin. Und sie hat ja auch viel mehr gelernt sozusagen, wie jetzt in diesem Rat diskutiert wird oder vorgegangen wird. Und ich finde das eigentlich auch sehr deutlich, dass Aegon einfach auch keine Ahnung hat. Und das sehen wir ja nachher auch, wenn sozusagen das Volk in Anführungsstrichen ihre Belange vorträgt. Und hier habe ich das Gefühl fast so ein bisschen, dass Aegon das auch versucht, mit seinem Sohn ein bisschen anders wieder zu machen. Also, dass er ihn sehr früh in den Rat reinbringt. Also, deswegen war ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits fand ich es ja auch gut, dass er ihn vorbereiten möchte auf das, was da kommt.
Ja, aber nicht wirklich auf das Thema fokussiert. Also, wenn wir uns jetzt von den ganzen Kinderspielen und so auch nicht ablenken lassen, sind ja da wirklich auch ein paar ziemlich interessante Dinge, die besprochen werden. Wir haben ja vor allem das, was du anfangs erwähnt hast, die Raben auf Seiten der Grünen, das ist ja im Moment noch die Strategie, die gefahren wird. Otto schreibt einen Brief nach dem anderen, um zu versuchen, so die Häuser vor allem im Süden auf ihre Seite zu ziehen. Keine Antwort aus Winterfell und aus dem Vale. Da kann man sich vielleicht schon Böses denken, dass da die Schwarzen denen vielleicht zuvor gekommen sind. Aber man merkt auch insgesamt, dass die Stimmung bei den Grünen recht schlecht ist, ne? Also wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, da ist relativ viel an Meinungsverschiedenheit und das auch in dem interessanten Kontrast zu dem Rat der Schwarzen. Ich weiß nicht, ob du das vorhin meintest, Hannah, mit dem Vergleich, dass bei denen ja wirklich so zwei Sätze gesprochen werden, ne? Also bei Rhaenyras Team am Tisch so, ja, Seeblockade ist errichtet, holt mir Aemon, fertig, Sitzung beendet. Und bei den Grünen ist so viel rumgehampel und dann sehen wir, wie sie alle hinter dem Rücken noch irgendwie eine eigene Intrige gerade planen, was ich einfach spannend finde, weil ich könnte jetzt eigentlich, glaube ich, als Buchmacher würde ich eher auf die Grünen setzen von den strategischen Vorteilen. Also sie haben auf jeden Fall eigentlich gerade die Oberhand. Und trotzdem scheint es da von der Stimmung gerade nicht so gut zu sein auch.
Ja, das finde ich aber immer ganz gut, dass es nicht so eindeutig ist, wer jetzt eigentlich die Oberhand hat. Aber ich glaube, das soll auch ausgedrückt werden, oder?
Und Aegon ist natürlich sehr ungeduldig mit seinem Opa, mit Otto, dass er da noch nicht irgendwie konkretere Erfolge vorweisen kann, sondern nur seine Briefe schreibt. Aber auch da wieder, es wird ein interessantes Zahlenspiel am Ende. Ob dann zum Beispiel, gut, Storm's End ist ja jetzt auf Seiten der Grünen, das ist schon mal ein wichtiger Teil der Karte. Die Lannisters sind dabei. Also der Südwesten, würde ich jetzt mal so generell sagen, ist eher Team Grün und der Nordosten, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf Seiten der Schwarzen.
Könnt ihr für mich nochmal die Anzahl der Drachen auf beiden Seiten zusammenfassen?
Hanna?
Ja. Also Moment, ich habe mir jetzt keine Notizen dazu gemacht. Also Vega natürlich von Aemond, ne? Die größte.
Der zählt so viel wie drei.
Genau, die größte Drachin, die kampferprobt ist und sowas, die ist wirklich sehr, sehr mächtig. Dann hat Aegon, der König, Sunfire. Auch gut zu merken, ne? Sunfire, irgendwie König, etc. Dann hat seine Schwester Helena, hat glaube ich, wie heißt sie? Moondancer oder sowas? Irgendwas? Nee, Dreamfire, glaube ich.
Dreamfire.
Dreamfire. Kann man sich auch gut merken wegen Träumen und Helena. Und es gibt ja noch einen kleinen Bruder eigentlich von denen, der vierte, der aber in Old Town ist. Wie heißt er nochmal? Irgendwas mit D.
Daeron. Aber Daeron. Da bin ich mir auch immer noch nicht sicher, ob der wirklich noch stattfinden wird. Aber er müsste eigentlich.
Und der hat auch einen Drachen, der schon flugtüchtig ist. Der Name ist mir gerade aber auch nicht bekannt. Also im Endeffekt, glaube ich, haben sie vier, korrekt?
Müsste so sein, ja.
Und jetzt auf Seiten der Schwarzen ist natürlich ganz klar Aemond mit, wie heißt er nochmal?
Dem Blutwurm.
Der Blutwurm, ne, der lange Rote. Dann natürlich Rhaenys of Maelys, kann man sich auch gut merken. Rhaenys, Maelys, heißt so schön. Wobei ich irgendwo auch gelesen hatte, dass Maelys irgendwie auch schon so ein bisschen alt und träge ist, aber natürlich auch schon zu den älteren, größeren Drachenen gehört, die auch sehr, sehr schnell sein soll und gut im Kampf sein soll. Dann haben wir Rhaenyra mit Syrax, auch schon relativ groß natürlich. Und wir haben noch eine von den Töchtern hier von Daemon.
Baela oder Rhaenyra. Ich weiß immer nicht. Genau. Eine von beiden ist nämlich keine Drachenreiterin.
Genau, und die eine ist es, ne? So. Und was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist auch bei den Schwarzen, ist, dass es ja auch viele unbemannte Drachen gibt, die alle auf Dragonstone noch irgendwie rumlungern. Mhm. Also da sind die drei, ich glaube, der alte Drache von dem König Jaehaerys ist noch da, auch von seiner Frau, die auch ein paar. Genau, und die Frau, ne, Alysanne, die auch einen Drache hatte und die auch ein paar sind, die Drachen, plus noch der Drache hier, wie heißt der nochmal, Greysmoke? Nee, der von Laenor, nicht Laenor,
ich glaube,
von dem...
Greysmoke, Laenor, ja.
Laenor. Mhm. Die drei sind noch sozusagen unbemannt, sind aber sozusagen des Reitens, wurden schon einmal beritten. Und wir haben ja noch die drei Lieblingsdrachen von Bjarne, die ungeclaimten.
die vakanten wilden Drachen. Unter anderem Best Dude Cheap Stealer natürlich.
Da habe ich schon von gehört, ja.
Und ich glaube,
es sind noch einige Drachen in der Welt, ja.
Genau, The Cannibal, der glaube ich immer irgendwie kannibalisch unterwegs ist und noch ein dritter. Also im Endeffekt, finde ich, ist es da auch ganz gut ausgeglichen, weil natürlich, Jace hat ja auch noch einen Drachen.
Vermix,
den habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, genau. Und das sind, glaube ich, fünf Berittene, wenn ich richtig gezählt habe, plus noch die
Hat nicht der kleine Joffrey, müsste auch noch, oder? Der kleinere Sohn von Rhaenyra, der müsste auch noch einen Drachen haben, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Aber ich glaube, der kann noch nicht beritten werden, oder?
Ja, der ist noch zu klein wahrscheinlich.
Was mich daran interessiert, dass du gesagt hast, Drachenpaar, und da geht mein Verstand direkt zu so Fanfiction über Drachen, die wahrscheinlich geschrieben wird vom Fandom irgendwo. Und dass du das dann irgendwo im Internet wahrscheinlich in 400 Kapiteln lesen kannst, wie diese Drachen ihre eigenen Abenteuer erleben oder sowas.
Ja, das war auch ganz schön. Also das scheint wohl auch nicht selten gewesen zu sein, dass also wenn die Eltern ein Paar sind, also die menschlichen Eltern sozusagen, die ja meist auch dann Geschwister sind, meist bei Targaryens.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Und auch die Drachen ein Paar sind. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Theorien, wie welcher Drache wann Eier legt. So tief bin ich aber im Drachenlore leider nicht. Ich hoffe, wir kriegen da vielleicht noch eine lange Mail oder so an Podcast-Erzählen-Junkies. Ja. aber ich finde, wenn man sich jetzt sozusagen den Ausgleich anschaut, ist es gerade, weil Vega, wie Bjarne schon sagte, so, so mächtig ist und eigentlich wie zwei oder sogar, wenn es kleinere Drachen sind, drei Drachen zählt, finde ich, ist es relativ ausgeglichen. Es sei denn, wie gesagt, die Schwarzen bekommen es schnell hin, die unbemannten Drachen zu bemannen.
Ja, wir sehen es ja auch in der Szene zwischen Daemon und Rhaenys, dass selbst ein tollkühner Kerl wie Daemon sich nur traut, Vega, also eher auf Caraxes, aber er traut sich Vega nur zu bekämpfen, wenn er noch Rhaenys dabei hat. Mhm. Also auch er weiß, er hat höchstens eine Chance, wenn sie zu zweit dort antreten. Also Vega ist halt wirklich absoluter Top-Drache in dem Ganzen.
Bestheier-Drache.
Ja, so, wo waren wir? Wo waren wir vor dem Drachenexkurs? Ich glaube, wir werden in der Staffel immer mal wieder kleine Drachenexkurse
machen. Bei dem kleinen Rad, glaube ich, oder?
Genau. Da haben wir, glaube ich, jetzt aber auch die wichtigsten Infos erstmal rausgezogen. Wir können natürlich sehr gern auch über die Audienz nochmal kurz sprechen. Ich würde es aus dem Grund machen, weil wir da auch jemanden kennenlernen. Hanna, möchtest du vielleicht was dazu sagen? Ich glaube, wir können eh nicht viel zu sagen, aber dass wir zumindest den Namen schon mal gehört haben, wer dort auch vortritt vor den König.
Oh Gott, wie hieß er? Lord Hugh? Nee, nicht Lord, es war
Hugh
der
Hammer, genau.
Hugh, ne? Der Schmied, oder? Korrekt?
Ja, genau. Ein Schmied, der sich dort vorstellt und eben ja auch sagt, die Schmiede brauchen auch jetzt Hilfe. Gespielt wird er von Kieran Boo? Ich weiß nicht. den kennen wir aus Warrior zum Beispiel oder Da Vinci's Demons, glaube ich. Wissen wir noch nicht viel zu, aber auf jeden Fall ähnlich wie Lord Craigan Stark, ein Gesicht, was wir wahrscheinlich wiedersehen werden. Kann ich vielleicht an der Stelle auch kurz mal auch noch einen Einschub machen? Ich finde die Einführung gewisser neuer Figuren, dann haben wir später eben auch noch mit Corlys in Driftmark einen gewissen Alan of Hull, gespielt von Abu Bakar Salim, die ist irgendwie nicht so super gut eingebunden in den Rest der Folge. Also ich glaube, viele Leute, die jetzt nicht mit der Vorlage vertraut sind, werden sich so fragen, okay, wofür war die Szene jetzt gut, dass wir da kurz einmal mit dem gesprochen haben, mit diesem Neuling. Aber die werden halt im Lauf der Staffel wahrscheinlich noch eine Rolle spielen und ja, fand ich irgendwie, weißt du, was ich meine, Hanna, dass das von der Einführung jetzt nicht so elegant war, wie wir es oft erlebt haben. Ich habe in meinem Review geschrieben, wir hatten ja mal Tywin Lannister, der unglaublich legendär eingeführt wurde mit dieser Schlachtszene von dem Hirsch. Und die wirken jetzt so ein bisschen random.
Ging mir auch so. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mich an beide nicht mehr erinnere. Also ich habe ich habe keinerlei Erinnerung, was mit den beiden noch passieren soll. Ich dachte mir, und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir zumindest durch die Audienz und auch jetzt mit den Schiffen, mit den Reparaturen, dass wir vielleicht so ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegen, dass es ja auch noch eine normale Bevölkerung gibt. Und dass die natürlich ja auch potenziell immer leidet unter Kriegen, logischerweise. Also sie müssen hier, ich weiß nicht, ihre Schafe abgeben für die Ernährung. Sie müssen halt wahnsinnig viel produzieren, werden nicht bezahlt dafür. Die Szene zum Beispiel am Anfang fand ich auch sehr interessant, wo Rhaenyra da landet am Strand, ne, und das Netz durchsucht. Sie trampelt ja fast auch noch ein paar Fischer da irgendwie tot, während sie landet. Das ist ja auch für die, sag ich mal, die Targaryens und die Hightowers, das ja eigentlich die normale Bevölkerung überhaupt keine Rolle spielt. Das sind ja eher so, ich weiß nicht, irgendwelche Gruppen der Pöbel in Anführungsstrichen, der jetzt in diesem Game of Thrones, wo wir jetzt wieder drin sind, nur so eine Nebensache ist. Und da finde ich es doch ganz gut bei diesen Szenen, dass wir nochmal so ein bisschen, ach ja, da gab es ja auch noch eine Bevölkerung.
Das muss man sich echt vor Augen halten. Selbst bei jemandem, den wir lieben, so wie Prinzessin Rhaenys, auch die hat ja im Dragon Pit da in der letzten Staffel wahrscheinlich hunderte unschuldige Passanten einfach getötet, so, und auch da, ja, nee, kein Problem.
Total.
Die sind nichts wert. Einfach, ja, schon heftig.
Genau. Und so fand ich das eigentlich mit der Einführung, auch wenn ich dir recht gebe, die war ganz schön holprig. Dachte ich mir, ah, okay, wir merken aber, nein, die Fischer müssen irgendwie die Schiffe reparieren und da irgendwie die Blockade auch aufrechterhalten. Die Schmiede müssen die ganzen Waffen schmieden und der Schäfer muss halt die ganze Nahrung liefern. Also da dachte ich mir so, okay, Hannah, die gibt's auch noch.
Ich hatte eine Assoziation bei der Audienz, sogar zwei jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber das erste, was mir halt so in den Kopf gekommen ist, das ist jetzt die Version Westeros Shark Tank oder Höhle der Löwen. Wobei, wisst ihr, wie das Format im Original heißt? Ich glaube, in UK oder Kanada. Dragon's Den. So. Und die zweite Assoziation, die ich jetzt hatte, als sie das normale Volk erwähnt hatte, war einfach Bares für Rares. Ich geb dir hier meinen Hammer und du gibst mir hier 10%. Du, hör mal. So, solche Sachen hatte ich dann jetzt bei euren Erzählungen im Kopf.
Stelle ich mir vor, wie Aegon nachfragt, ob man das mit den Ziegen auch skalieren kann. Ja. Okay. Adam, ist es schön, dass du da dabei bist. Allein dafür. Wusstest du, was die Serie von dir will, als dann so kontextlos sich die zwei Personen mit Namen vorgestellt haben?
Ich natürlich nicht. Also keine Ahnung, nee.
Aber hat es dich rausgezogen, dass du dachtest, hä, wofür war das jetzt?
Nö, ich dachte mir einfach nur, dass da so die Probleme des Volkes wirklich mal an den König getragen werden. Und dann er ja auch sehr naiv den Versprechungen macht, die er aber sofort zurückziehen muss. Weil ich meine, er hätte ja auch die Taktik wählen können, dass er auf Otto Hightower pfeift und einfach sagt, nee, ich bin der König, ich mach das jetzt so, auch wenn es mich vielleicht was kostet. Aber es gibt mir Brownie-Punkte bei der Bevölkerung. Hätte man ja auch machen können. Aber er ist ja dann komplett wieder zurückgerudert bei allem, was er da versprochen hatte.
Stimmt.
Ja, man merkt da ja auch wieder, dass er einfach null Training hatte de facto, ne? Also, ja.
Ich glaube, das war auch die Szene, wo im Kino am meisten gelacht wurde. Also einfach auch, weil ich habe schon gesagt, Lynn Carney, der Aegon-Darsteller, der hat da irgendwie einen neuen Engel gefunden, um auch lustig spielen zu können. Und Otto, wissen wir haben wir auch in der ersten Staffel ein, zwei Momente gehabt, wenn der mal dann albern spielt, also der Schauspieler Rhys Ifans oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht.
Rhys Ifans, glaube ich.
Rhys Ifans, genau. Ich bin auf jeden Fall Ifans-Fan. Aber der, wenn er dann immer wieder da so nochmal so durchatmet und doch wieder zu ihm hingeht und sagt, nein, das geht auch nicht. Das war schon ziemlich cool. Also finde ich auch schön, dass sie sich jetzt, wo vielleicht auch alles ein bisschen düsterer wird in der neuen Staffel, auch noch für diese Momente Zeit nehmen. Und ich finde, das hat Westeros eigentlich schon immer gut gemacht, natürlich auch Game of Thrones, dass sie es nie übertrieben haben, wie vielleicht manche anderen Franchise, manche sagen würden, Marvel oder so.
Aber Wirtschaftsfrage an Hannah. Hätte der König die Versprechen eigentlich einhalten können, so die gemacht wurden? Oder sind das halt wirklich Schwierigkeiten, die da jetzt gerade sind, sodass man denen nicht eine Vorauszahlung hätte geben können, wenn sie ihre Waren klöppeln oder sowas?
Also so tief bin ich natürlich nicht da, ne, im Hanseporn von Westeros. Aber natürlich ist ja klar, dass Kriege einfach wahnsinnig teuer sind. Und auch wenn Kriege herrschen, das vergessen wir ja manchmal auch, dann müssen ja auch die Bauern oder die normale Bevölkerung müsste ja auch dann in den Krieg ziehen. Also dann wird ja auch nicht geerntet oder gepflanzt oder ähnliches, wenn die Bauern auch bewaffnet werden und in den Krieg ziehen müssen. Und ich meine, ich glaube, er hat es ja auch damit begründet, dass ja auch die Drachen mehr Nahrung brauchen, weil sie mehr in den Krieg ziehen. Also ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, ne? Dass dann vielleicht so ein Drache, wenn der mehr die Blockade da macht, dass der natürlich dann jetzt, ich weiß nicht, 10 Schafe frisst am Tag und nicht nur 2 oder sowas.
Haben Sie mal über Drachentofu nachgedacht da in Westeros?
Also ich glaube, also Krieg ist einfach teuer, wir wissen es. Und ich denke, da hätte die Versprechen nicht geben können. Glaube ich nicht.
Okay.
Übrigens, Cheese läuft wieder im Hintergrund vorbei, ne? Also sehr, sehr auffällig.
Wirklich?
Boah, das ist ja wie bei Arbeit in der Community, der eine Frau bei der Geburt hilft. Was ist da los?
Aber das ist ja dann echt brillant, weil ich habe die Folge schon zweimal gesehen und anscheinend bin ich extrem blind. Aber gut, ich habe den Staffel 1 auch nicht gesehen. Jetzt schaue ich überall hin. Aber das zeigt ja dann umso mehr, wie genial der Plan dann auch war, dass die halt wirklich wie unsichtbar da durch King's Landing laufen können. Voll gut. Aber bevor wir da hinkommen, sind, glaube ich, noch ein, zwei Rechnungen vielleicht offen. Ich würde gerne noch mal kurz über Larys sprechen. Hanna, hast du eine Idee, was da so sein Game ist, dass er bei Aegon so mit sehr einfachen Manipulationstricks auch sagt, hey, Otto ist schon so alt und dein Vater hat ihn schon als Hand, möchtest du nicht, weiß ich nicht, ihn vielleicht ersetzen, was irgendwie auch sehr on the nose war, aber glaubst, hast du da eine Idee, was da der Plan ist?
Ja, ich dachte mir schon, dass er möchte, dass eine neue Hand da ist. Natürlich gehe ich davon aus, dass er vielleicht die neue Hand werden möchte. Was mich zum Denken brachte, war diese Aussage, dass er, also jetzt auch die ganzen Verräter natürlich, ne, dass er sich um die auch gekümmert hat, die irgendwie noch auf der anderen Seite waren. Wir erinnern uns, ich glaube, das war in der letzten Staffel schon, dass dann ganz viele Leute da ins Gefängnis gesperrt wurden, ne, wenn sie nicht ihre Allegiance irgendwie zu den Grünen gegeben haben. Er erwähnt ja auch, das greife ich jetzt kurz vorweg, dass er auch die Zofen komplett ausgetauscht hat oder die Handmaidens da von Alicent. Und Alicent, glaube ich, auch ja nicht so ganz ihm vertraut, weil sie dann ja auch die Zofen in der Badewanne wegschickt. Und das finde ich ganz interessant, weil wie nachher, und jetzt muss ich leider auf den weißen Wurm einmal zu sprechen kommen, sie sagt ja, dass sie immer noch Zugang hat zu der Red Keep, explizit, wenn sie mit Daemon spricht. Und da frage ich mich eigentlich, wer hat jetzt eigentlich recht? Und wir realisieren ja nachher, dass der weiße Wurm auf jeden Fall recht hat, weil er noch diesen Kontakt zu Daemon hat geben können mit Blood. Hat jetzt eigentlich Larys wirklich alle entfernt, die da noch irgendwie Spione sein können? Ist das nur ein Geblar von ihm, dass er sich also jetzt wichtig tun möchte und vielleicht die neue Hand werden möchte? Oder, und das frage ich mich, Bjarne Adam, stecken vielleicht irgendwie Larys und der weiße Wurm vielleicht auch zusammen irgendwie noch?
Also meine erste Assoziation war auch wirklich als Noob, dass er die Hand werden möchte. Das war sofort meine Sache, weil ich meine, Otto hat das jetzt, ich glaube, in einer Szene wird es auch gesagt, er war schon bei 3 Kings, glaube ich, die Hand, oder? Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, langsam an der Zeit auch aus Larys Sicht wahrscheinlich da für eine Änderung.
Ich glaube, Larys möchte lieber der Fuß des Königs werden, oder?
Okay.
Ja, aber ich glaube einfach, dass der White Worm und auch er sind halt so wie bei Game of Thrones Peter Baelish und Varys, so die Joker, wo man nie so genau weiß, was jetzt eigentlich deren Endgame ist, auf wessen Seite die dann stehen, sind die nur fürs Reich, nur für sich, wie auch immer. Man kann nicht ausschließen, dass sie und Larys vielleicht sogar kooperieren. Das würde einige Sachen, glaube ich, rückblickend auch ein Stück weit erklären. Aber vielleicht ist es wirklich, wie sie auch selber Daemon gesagt hat, ihre einzige Allianz ist mit dem, der mehr Geld zahlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele der Dienerschaften in der Burg auch noch irgendwie Doppel- oder Dreifachagenten sind. Also da kann, glaube ich, noch sehr viel in jede Richtung gehen.
Wen hast du mehr, Larys oder Sir Criston?
Criston.
Ich auch.
Ist nicht mal, ja, nicht mal knapp. Criston ist einfach der Schlimmste. Adam?
Ich mag White Worm nicht so besonders, aber nur wegen der schauspielerischen Leistung.
Ich fand bei der Badewannenszene, die du erwähnt hast, auch noch interessant, wie Alicent da so wirklich damit ganz viel Gewalt versucht, sich sauber zu waschen. Mhm. Aber irgendwie anscheinend das schlechte Gewissen, was sie hat, wegen Luke vielleicht, das geht ja nicht wirklich von ihr ab. Das fand ich in der Folge wirklich auch auffällig, dass Alicent doch moralisch so mit sich hadert. Wir sehen ja dann auch, du hast es vorhin einmal kurz erwähnt, dass sie auch eine Kerze für Luke anzündet und auch ein Stück weit dort für Rhaenyra als Mutter auch mittrauert. Und ich glaube, sie hat ja auch versucht, Kontakt aufzunehmen durch einen Brief, oder? Also, wo sie ihr Beileid aussprechen wollte. Ist das nicht eigentlich Hochverrat, wenn Alicent sich an Rhaenyra wendet, die ja die Gegnerin von ihrem Sohn und König ist?
Meinst du, in dieser Folge hat sie einen Brief geschrieben oder noch in der letzten Folge, wo sie die Buchseite schickt?
Ah, genau, die Buchseite. Ja, stimmt, sie haben ja von dem Brief gesprochen, aber das war das dann noch, oder?
Genau.
Okay.
Also ich glaube, sie hat ja keinen Hehl davon gemacht. Ne? Sie sagt ja auch vor Otto explizit im Rat, wir haben keine Antwort bekommen oder nachher in der Audienz mit Otto. Ich fand viel interessanter, dass jetzt auch Alicent und Sir Otto so ein bisschen sich nicht ganz koscher sind. Also ich glaube, sie wartet ja in diesem, ich weiß nicht, was das ist, so ein Aufenthaltsraum der Hightowers, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob es Sir Ottos Büro ist oder nicht. Ich finde das sehr auffällig, dass er ja einfach reinkommt, ohne zu klopfen. Sie wartet und sie sprechen nochmal darüber und sie sagt ja explizit, dass sie auf jeden Fall, ne, für Frieden ist, soweit es geht. Und er natürlich auch sagt im Sinne von, ne, wir werden sehen, es wird wohl eher nicht dazu kommen, aber sie auch sagt, bitte untergrab mich jetzt nicht im kleinen Rat, ne? Ich brauche diesen Einfluss noch zu den Boys. Ich finde auch immer interessant, wie sie also den König und Aemon, der irgendwie die einzige richtige oder die eine der großen Atomwaffen irgendwie reitet, dass das dann sozusagen die Boys sind, auf die sie noch irgendwie Einfluss haben will. Also da glaube ich, ist es kein Hochverrat, weil das ja schon passiert ist und sie auch offen damit umgeht, würde ich jetzt sagen. Ich wollte aber fragen, ja, ist euch was aufgefallen? Ich fand diese Szene nämlich sehr hübsch zwischen den beiden, weil ich fand, es war sehr auffällig, wie in der Mitte des Raumes so ein riesen Fenster zu sehen war.
Und da ist Cheese vorbeigelaufen.
Geklettert. Nein, es hatte keine Aussicht. Also du siehst dann sozusagen die Mauer auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ich aber auch sehr bezeichnend war. Denn erinnert ihr euch noch an diese wunderschöne Szene, die ich auch wirklich eine der Schlüsselszenen der letzten Staffel fand, wo Rhaenys auf Alicent trifft und es darum geht, dass Rhaenys ja auch sagt sozusagen, Alicent, du baust dir hier eigentlich dein eigenes Gefängnis. You desire not to be free, but to make a window in the wall of your prison. Und weil es doch immer darum geht, ne, dass sie nicht die Freiheit will, sondern sozusagen sich immer arrangiert auch mit den Umständen, die da sind. Und ich fand es hier sehr auffällig. Und wir hatten ja schon andere Szenen auch in der letzten Staffel, wo man irgendwie Alicent sieht, wo dann so der Shot durch so ein Gitter ist, was aussieht wie ihr Gefängnis de facto. Und jetzt glaube ich fast, dass dieses Fenster sehr bewusst da drin war. Ich weiß aber nicht, ob sie so weit gehen, die Macher und Macherinnen von House of the Dragon. Ist euch das aufgefallen? Mhm.
Mir leider nicht.
Sehr schöne Beobachtung. Ja. Sehr poetisch. Ja. Ja, Alicent ist das wahre Opfer hier. Von allen. Aber na, es stimmt natürlich. Das frage ich mich eh bei den Hightowers. Also, warum mussten die überhaupt so in die erste Reihe treten? Warum hat Otto gesagt, hier, meine Tochter muss jetzt unbedingt die Königin werden? Es wäre doch ein viel, viel sichereres und gemütlicheres Leben gewesen, wenn er dann irgendwann seine Karriere beendet hätte, wieder nach Old Town zurückgeht, dort einfach seinen Wohlstand genießt und die Targaryens können ihr Ding machen. Jetzt kein Bürgerkrieg gegeben und alle wären glücklich.
Bjarne, Macht, Macht.
Macht. Power ist Power.
Schmacht.
Ja, sag das mal hier, sag das doch mal beiden. Ich denke ja immer, oh Gott, jetzt sie einfach am See sitzen und irgendwie, keine Ahnung, in einem Schaukelstuhl auf den See glotzen, wäre doch so viel angenehmer. Es geht um Macht, Adam. Bjarne, immer.
Nee, das verstehe ich dann
Einfluss.
Nicht. Bin ich zu simple-minded. Ich hätte nur meine Ruhe, würde ich wollen, aber gut.
Nee, und ich finde ja auch die Sicherheit. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Ich glaube, das hatte Rhaenys auch gesagt in der letzten Staffel, ne? Dass es ja auch immer um die Sicherheit ihrer Kinder und Enkel geht. Und dass das einfach so aufs Spiel gesetzt wird. Dass je mehr du natürlich in diese Machtzirkel kommst, dass du deine Kinder immer in Gefahr bringst. Und ich meine, wir sehen es ja auch. Also Jaehaerys, ne, die Enkelkinder von Alicent sind in Gefahr und werden abgeschlachtet.
Mhm. Hey, Spoiler. Wollen wir dann vielleicht da mal hinkommen zu diesem Teil oder habt ihr noch irgendwas in der Red Keep davor? Wir haben natürlich noch das Gespräch zwischen Aemond und Kristen, die wieder plotten, wo man sich auch fragen kann, ist das Hochverrat von Aemond? Ich will noch irgendeinen Hochverräter benennen. Ich weiß nicht.
Ich fand interessant, dass Aemond und Sir Kristen, dass die so jetzt irgendwie so Buddies sind, so ein bisschen. Wenn Sir Kristen auch geht, dann fässt er ihn ja auch so an die Schulter, ne, und klopft ihn so ab.
Kiss. Ne.
Aber klar, das sind ja die beiden, die jetzt irgendwie auch mehr Aktionen fordern, ne? Die jetzt irgendwie Ränkespiele machen, wo sie jetzt angreifen können, wen sie vernichten können, wer jetzt irgendwie nicht bei ihnen ist, wird bekämpft oder getötet. Ne? Also das sind halt einfach so die Agitatoren, heißen die so? Agitatoren? Also die, ne, jetzt agieren
Agitatoren?
Wollen.
Agitatoren? Ja. Nee, das ist, glaube ich, eine andere Bedeutung. Die Akteure.
Die Strategen.
Ja. Ich finde aber relativ auffällig auch, dass zweimal erwähnt wird, dass Aemond ja so treu gegenüber Aegon sein soll. Also Aegon erwähnt das einmal und ich glaube Otto oder Alicent, auf jeden Fall wird da mehrfach betont, was für eine treue Seele Aemond doch ist. Vielleicht ein bisschen zu oft betont sogar. Ich meine, der würde auf dem Thron auch gut aussehen, oder? Mit seiner Augenklappe und seinem Saphir.
Absolut. Klar.
Aber jetzt haben wir eh auch ein Problem, was die Thronfolge angeht von Aegon II. Denn ich glaube, wir können uns nicht weiter darum herumwinden, endlich auf das Stichwort Blood and Cheese zu kommen. Ich glaube, als Buchkenner, Kennerin hat man da sofort, ja, erschreckt man sich sofort. Und wir haben auch lange gewartet, dass es kommt. Also ich habe irgendwie auch schon vielleicht erwartet, dass wir in der ersten Staffel da soweit noch kommen. Aber sie haben es jetzt für den Beginn der zweiten gemacht und was natürlich super mutig ist auf eine Art, dass sie dem Ganzen auch so viel Platz einräumen, ne? Dass wir da wirklich, ich weiß nicht, ob es 10 Minuten war oder sogar noch ein bisschen mehr, also der gesamte letzte Teil der Folge dreht sich dann um diese beiden Schurken, die da von Damon beauftragt wurden, einen Sohn für einen Sohn zu nehmen. Eine Frage, bevor wir da jetzt richtig reingehen, ist für mich, ein Sohn für einen Sohn, dieses Stichwort, das macht für mich nur Sinn, wenn sie das auf Alicent beziehen. Weil der ursprüngliche Plan ist es ja, Aemond zu töten. Und Aemond ist ja der Bruder vom König. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich müsste es ja heißen, a brother for a son. Aber sie sagen ja von Anfang an, a son for a son.
Aber die kennen oder sich einfach vielleicht beim Familienstammbaum nicht aus, oder?
Ist das ja,
nicht
wahrscheinlich.
Einfach das Problem?
Ja, aber nee, Aemond, auch durch. Aemond sagt das ja.
Okay. Aber Moment, Aemond ist doch der Sohn von Alicent.
Genau, deshalb würde es da Sinn machen. Aber warum beziehen sie das auf Alicent? Warum rächen sie sich an Alicent? Warum nicht an Aegon, dem König? Der ist ja verantwortlich, oder?
Aber Aemond war ja derjenige, der den Luke geschnappt hat, sozusagen.
Genau, aber sie wollen ja Aemond töten. Also wäre es ja Aemond for a son. Aber warum sagen sie a son for a son? Gleich zu Beginn.
Ach so, meinst du? Na gut, Aemond hat ja keine Kinder, ne?
Oder, wieder Verschwörungstheorie, manche sagen ja auch, dass er vielleicht der Vater von Jaehaerys und Jaehaera ist, weil zwischen ihm und seiner Schwester irgendwie auch was hätte laufen können. Aber ich glaube, das ist dann ein bisschen zu verkopft.
Oh, okay. Aber krass, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich fand nur interessant, dass, also ist ja sehr eindeutig von Rhaenyra, also was heißt eindeutig? Sie sagt ja, I want Aemond, ne? So, sie sagt das ja, das ist ja der einzige Satz, den sie tätigt. Wo ich auch dachte, könnte man jetzt davon denken, dass sie ihn gefangen nehmen will oder will sie ihn töten? Also das ist ja schon mal so, ne, weiß man nicht so genau. Und dann finde ich ja sehr interessant, wenn also Damon jetzt seine Mörderkluft wieder ansetzt und sein Mörderhoodie da aufsetzt.
Was? So voll badass.
Ich sehe dann immer Kermit vor mir.
Ja.
Mit diesem Hoodie. Oh,
auch mit der Stimme. Ja, stimmt.
Und dann sozusagen nach King's Landing also fährt und den Auftragsmord sozusagen in Auftrag, den Mord in Auftrag gibt, dass er ja auch sagt, als dann Blood oder Cheese, einer von beiden sagt, ja, und was ist, wenn wir ihn nicht finden? Und dann ist Cut. Und das fand ich nämlich ganz
interessant. Wir wissen nicht, ob Plan B abgesegnet war von Damon. Das könnte noch eine große Frage werden.
Und das fand ich ganz interessant. Das ist auch, und das ist, glaube ich, auch in den Büchern so, wir haben es ja, also in dem Buch so, das haben wir ja auch schon gesagt, es ist ja nie so ganz klar, wie eigentlich Dinge passiert sind, weil es halt unterschiedliche Quellengeber gibt, sozusagen, die auch eine unterschiedliche Agenda verfolgen. Und das fand ich aber sehr schlau, dass man also jetzt gar nicht genau weiß, was Damon da in Auftrag gegeben hat.
Aber Moment, fällt nicht das Wort Augenklappe in seinem Auftrag explizit oder habe ich mir das eingebildet?
Doch, schon.
Er gibt einen Auftrag, also bitte, ne, tötet hier also Aemon Targaryen, er hat eine Augenklappe, ihr werdet ihn sozusagen erkennen, ne? Und dann fragt aber einer von den Mördern, was, wenn wir ihn nicht finden?
Okay.
Und dann siehst du sozusagen nochmal Damon und dann ist Cut.
Ich finde, die beiden waren noch ein bisschen zu schnell bereit. Also, was das Thema Mord angeht, hatte er sie einfach schon beim Hallo. Das war irgendwie, ja, ein bisschen gruselig. Aber da wurde ja eh auch comichaft gezeigt, wie böse sie sind, als dann der Cheese auch noch seinen armen Hund tritt. Also das war auch ziemlich furchtbar.
Ja, da hat er bei mir dann richtig hart verkackt. Also ab da war für mich der Villain of the Story und kein No Point of Return mehr.
Es hat auch unser User LeChuck unter meinem Review geschrieben, dass das für ihn die schlimmste Szene war. Also das ganze andere Gemorde hat emotional nichts ausgelöst, aber der Hund war dann echt zu viel.
Agreed. Ja,
das finde ich aber echt auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass dann sozusagen das Treten eines Hundes jetzt noch eingebaut werden muss, damit wir wirklich wissen, dass der wirklich böse ist, weil der halt einem Kind den Kopf abhackt. Ich fand das schon ein bisschen bedenklich, sag ich mal. Aber noch kurz, was die Intention angeht. Ich glaube, wenn Damon, ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen auch erst aufgefallen, wenn Damon an dem Tor steht und sagt, du hast was gegen die Hightowers. Also dass Blood auf jeden Fall auch irgendwelchen Hass hat gegenüber den Hightowers. Das hat die Information hat er ja von dem weißen Wurm bekommen. Und deswegen, glaube ich, war er relativ schnell auch dabei. Und Cheese hat ja angeblich sehr, sehr große Wettschulden. Gut, jetzt die Frage, ob man mit großen Wettschulden dann so ein Kind umbringt. Aber also die Intention, warum die beiden doch sehr schnell dafür sind oder einwilligen, diesen Mord zu begehen, wir hören sie zumindest. Ich musste sehr lachen, da ist eine Szene, wo sie dann also durch die Kanäle, ne, die Kanalisation laufen, da musste ich sehr lachen, ich weiß nicht, was euch aufgefallen ist. Dann hier, Cheese hat ja eine Fackel und dann gibt er die nee, er will diese Leiter hochklettern und sagt dann zu Blood, hier, halt die Fackel und nimm den Hund mit. Und derweil klettert er die Leiter hoch. Wie? Und ich dachte mir so, wie soll Blood denn mit einer Fackel diesen ganzen Gedöns von Fallen und einem Hund die Leiter hochklettern?
Hund einfach in den Mund reinstecken, wie so eine Hundemutter.
Also da musste ich echt so ganz kurz so, hä? Ich hab's nochmal zurückgespult. Aber das, da musste ich ein bisschen lachen. Ich fand's aber schon ganz cool, dass wir also jetzt diese Geheimgänge sehen in der Red Keep. Ja. Dass wir, wie gesagt, vorher die Anspielung hatten, wie sie da rumlaufen. Ich finde immer noch, es sind sehr, sehr wenig Wachen da aufgestellt. Für einen Kriegszustand, finde ich, sind das absolut zu wenige. Ich muss aber auch sehr lachen, wenn Aegon da mit seinen Boys irgendwie da noch rumtrinkt und rumlabert, in Anführungsstrichen. Das fand ich, da waren schon schöne Szenen auch mit eingebaut.
Es war wie so eine Stealth-Mission bei einem Computerspiel auch, wie man sich da so langschleicht und so. Es war schon ziemlich cool. Ja. Du hast ja vorhin auch kurz noch gesagt, Buchunterschiede, glaube ich. Es gibt ja jetzt auch einen ziemlich großen Buchunterschied. Ich glaube, du hast es gleich nach dem Kino auch, hast du mich gefragt, ob es nicht so war. Da stand ich noch ein bisschen auf dem Schlauch. Aber Hanna, was war denn da anders als in der Buchvorlage?
Also ich glaube, ich kann mich an die Szene sehr gut erinnern, weil ich sehr oft diesen Animationsfilm als Bonusmaterial sehr oft gesehen hatte. Ich glaube, wir haben ihn schon öfter erwähnt. Ich weiß nicht, Adam, ob du den auch kennst. Das ist so das Bonusmaterial, glaube ich, auf der Blu-ray gewesen von Game of Thrones, wo der Dance of Dragon in Animation schon mal so in einer knappen Stunde erzählt wurde. Sehr, sehr schön auch. Auf Basis von Fire and Blood, dem Buch. Und dort ist halt, ich glaube, es moderiert hier Lady Stark, die Schauspielerin, deren Stimme ich auch sehr mag. Und deswegen, glaube ich, ist es mir sehr in Erinnerung geblieben, weil die Szene, ich kann sie jetzt ja beschreiben, ist halt ähnlich. Also Cheese and Blood gehen sozusagen in die Red Keep. Es ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, sie gehen sozusagen hinter den Wänden, kriechen sie in dem einen Turm hoch, wo halt die Hightowers schlafen. Weil sie da ungesehen sind. Also das hat man schon ein bisschen variiert. Vielleicht macht das auch ein bisschen mehr Sinn. Und dann finden sie Alicent. Und dann halten sie, glaube ich, Alicent gefangen und warten, bis Helena sozusagen vorbeikommt und gute Nacht sagt oder sowas. Und Helena und Aegon haben ja, wie gesagt, drei Kinder. Also die Zwillinge und noch einen zweiten Sohn. Und die Szene ist dann so, und das fand ich immer so krass, weil wir wissen ja auch, George R. Martin kann ja auch so sehr, sehr krasse und brutale Szenen schreiben. Und ich fand die immer noch fast brutaler. Die Szene wird halt so aufgelöst, dass sie auch wieder sagen muss, wer sterben soll. Also sie muss nicht sagen, wer der älteste Sohn ist. Sie muss entscheiden, welcher von den beiden Sohnen soll sterben. Der eine Zwilling oder halt der Kleine. Und dann zeigt sie auf den Kleinen und Blood legt ihm sozusagen die Hand ans Messer und tötet dann aber den anderen und sagt zu dem Kleinen, der also überlegt, your mama wants you dead. Und das fand ich so, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil ich immer denke, oh Gott, also die Szene natürlich super brutal, aber auch was macht das mit dem kleinen Sohn, wenn du jetzt miterlebst, wie deine Mutter also auf dich zeigt und sagt, bring den um und dann überlebst du und siehst, wie dein älterer Bruder sozusagen umgebracht wird.
Auch mit Helena. Helena war danach ja auch verändert. Also die hat ihren kleinen Sohn dann nicht mehr anschauen können und alles. Also das finde ich auch fast als emotionales Ergebnis noch ein bisschen komplexer und spannender, als so, wie sie es jetzt in der Serie gelöst haben.
Genau, und ich glaube, hier wird es halt so gelöst, weil sie den dritten nicht haben, ne? Den dritten Sohn noch nicht eingeführt haben. Ich weiß nicht, ich wundere mich so ein bisschen, warum sie es nicht noch so gebaut haben, weil ich es einfach so viel krasser finde. I don't know. Also jetzt war es natürlich auch schon extrem krass, vor allem diese Geräusche, ne? Wenn also nachher hörst du ihn noch so quick, 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 und es klingt wie so eine Säge wirklich. Also das finde ich wirklich sehr, sehr hart. Aber ich weiß nicht, Adam, wie hast du die Szene erlebt? Du wusstest ja gar nicht, was passiert. Warst du sehr überrascht?
Richtig. Ja, also die letzten 10, 15 Minuten, die uns da gezeigt wurden im Kino, da dachte ich halt auch die ganze Zeit so, das ist jetzt auch eine coole Maßnahme, was Suspense angeht. Ich glaube, mein Sitznachbar Matthias hatte auch die ganze Zeit, saß auch on the edge of his seat und so. Ging mir ähnlich, dass man da schon relativ gebannt auf das alles geguckt hat, wie sich das so abspielt. Und ich wusste ja auch nicht. Ich dachte halt wirklich schon bei dieser Sache, als der König da mit seinen Boys auf dem Thron saß, ach, den finden sie doch jetzt bestimmt. Oder kommt jetzt vielleicht nochmal ein Wort der Intervention oder sowas. Aber nein, der schleicht sich da einfach vorbei und dann kommt er irgendwann ja in diese königlichen Gemächer rein. Und ja, dann ist es halt ziemlich hardcore und herzzerbrechend, was da passiert. Also damit hatte ich halt irgendwie nicht so ganz gerechnet. Zumal ja auch ich einfach nicht wusste, dass sie sich einfach den nächstbesten Prinzen schnappen, wenn sie den Augenklappen Menschen da nicht finden. Also das hat mich schon schockiert, ja.
Bjarne, welche Variante findest du besser?
Auf jeden Fall die im Buch. Also mir geht es da ähnlich wie dir, dass ich auch nicht ganz verstehe. Es wird wahrscheinlich einfach der Grund sein, dass sie die Figur nicht eingeführt haben und eben allgemein auch bei den Kindern so ein bisschen Abstriche machen, dass sie da uns eh schon, glaube ich, teilweise überfordert haben in Staffel 1 mit andauernd neue Kinder und dann werden sie auch noch umbesetzt. Da war einfach keine Zeit mehr jetzt noch für ein drittes Kind. Hätte aber diese Szene, glaube ich, deutlich stärker auch noch gemacht. Aber am Ende hat es natürlich trotzdem das erreicht, was es erreichen sollte. Das ist ein absoluter Tabubruch. Unabhängig, ob man jetzt grün oder schwarz ist. Wobei ich eh glaube, dass eigentlich alle tatsächlich schwarz sind. Also ich finde das natürlich eine coole Kampagne so von HBO und Sky, dass sie auch gesagt haben an dem Abend, man soll entweder in grün oder in schwarz kommen, um zu zeigen, auf wessen Teamseite man steht. Aber ja, es ist einfach unfassbar schockierend und eben genau getragen durch diese Sounds, die wir dann nur hören, also die Geräusche. Ich muss zu meinem Seelenfrieden einfach nochmal vom Making-of sehen, was sie da tatsächlich gemacht haben, damit dieses Geräusch entstanden ist, damit ich ja das lieber in meinem Kopf habe, wie sie, weiß ich nicht, eine Melone zersteigt oder was auch immer es war. Es ist einfach zu verstörend sonst, wenn man
eine Pomelo.
Eine Pomelo.
Vielleicht. Ein Pomelo? No.
Ich musste ja, ein bisschen, also sorry.
Ich wollte noch sagen, der letzte Satz dann von Helena. Also ich fand das auch, das Schauspiel von ihr, Fia Saban heißt sie, glaube ich, einfach wie sie so völlig in Schockstarre ist. Und wie sie dann auch natürlich zu ihrer Mutter läuft, auch süß, dass der erste Gedanke dann ist, ich muss zu meiner Mama, nachdem das passiert ist. Und wie sie dann einfach so ganz katatonisch sagt, they killed the boy und dann cut. Und dann kommt Patrice von MTV auf die Bühne und sagt, wuh, House of the Dragon. Das war ein bisschen, hat einen sehr rausgerissen, aber sonst war das ziemlich heftig.
Ich fand aber auch interessant, dass natürlich, wenn sie zu ihrer Mutter läuft, Alicent ja gerade wieder mit Sir Kristen schläft. Also alles, was sie vorher gesagt haben, irgendwie, das darf auch nicht wieder passieren und so, ist natürlich völliger Humbug. Und ich fragte mich auch, hätte Sir Kristen nicht eigentlich auch Wache stehen müssen und das vielleicht auch hätte verhindern können, wenn er nicht gerade mit der Königins Mutter schläft?
Ja. Gute Frage. Bin mal gespannt, ob der König ihn dafür zur Verantwortung zieht.
Weil ich meine, das fand ich ja schon sehr auffällig, dass auch vor den Gemächern einfach überhaupt keine Wachen standen.
Das ist ja schon ein bisschen albern. Auch im Buch ja anders. Da wird ja auch beschrieben, wie Blatt am Weg schon ein paar Wachen durchaus auch ausschalten muss. Das ist einfach sehr unglaubwürdig. Das werden sie dann wahrscheinlich nächste Folge auch wieder machen, dass Daemon dann sagt, oh, was für ein Glück, dass dort zufällig keine Wachen waren. Also so einfach wieder als Wink an die ZuschauerInnen, dass die Autoren durchaus wissen, dass das keinen Sinn macht. Aber ja, es war ein bisschen komisch.
Ich fand ganz interessant auch, dass die Episode endete mit dem Blick von Alicent, ne, wie sie so hochschreckt und geschockt ist. Mhm. Und wir ja die letzte Episode, also die 10 aus der ersten Staffel, endet ja auch mit dem Blick von Rhaenyra. Und das fand ich ganz schön, auch wieder diese Spiegelung.
Ah ja, stimmt.
Noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ich hatte noch das Inside the Episode gesehen, jetzt mit Condell natürlich und dem Regisseur. Und ich musste sehr schmunzeln, weil Condell trägt wieder eine Lederjacke, aber diesmal eine grüne mit einem schwarzen T-Shirt drunter, aber eine grüne Jacke. Und ich fragte mich, ob er dann sozusagen auch seine Allegiance für die Greens irgendwie da bieten möchte.
Aber Lederjacken sind schon die offizielle Arbeitskluft von Westeros-Showrunnern, oder? Das war doch bei D&D damals auch. Benioff
genau,
und ich glaube,
als Showrunner musst du eine Westerjacke, genau, eine Lederjacke tragen.
Eine komische Vertragsklausel, aber gut, würde ich im Notfall schon akzeptieren auch für den Job. Na, interessant. Ja, das war Episode 1, A Son for a Son. Was wollen wir versuchen, so eine Sternewertung zu machen? Wie viele Sterne würdet ihr geben von 5? Adam, du vielleicht zuerst.
Ich sag mal, war eine Folge, die war okay. Vor allem das Ende fand ich halt sehr spannend und diese ganze Blood and Cheese Nummer. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich doll zu kritisieren habe, aber ich lasse mir trotzdem gerne noch ein bisschen Luft nach oben und würde, glaube ich, so zu 4 Dracheneiern tendieren, wenn ich mich entscheiden müsste.
Mir hat sie jetzt interessanterweise beim zweiten Mal schauen noch besser gefallen. Beim ersten Mal hat sie mich fast ein bisschen kalt gelassen. Ich weiß gar nicht genau warum. Vielleicht auch, weil es irgendwie so stressig war an dem Dienstag. Keine Ahnung. Auch mit den Plätzen und so. Ich war dann irgendwie leicht gestresst in diesem ganzen Kino und Co., wo wir auch lecker Popcorn hatten und alles. Deswegen glaube ich, konnte ich es nicht so ganz genießen. Und jetzt beim zweiten Mal schauen, finde ich, war da wahnsinnig viel drin. Auch so in den Dialogen, was da noch erwähnt wurde, auch aus der ganzen Mythologie und Co. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Auftakt und ich fand, das war auch kein leichter Auftakt. Wie Adam auch sagte, gerade auch, dass man wirklich 15 Minuten jetzt auf zwei äußerst, also komplett unbekannten Charaktere gibt, dass sie es halt mit ein paar Variationen gemacht haben. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, die uns jetzt noch nicht bekannt sind. Für mich ist es doch eine 4,5 gewesen. Ich fand, die war schon sehr, sehr stark. Und mit den Drachen und mit den Kleinigkeiten, mit dem neuen Opener. Also ich bin jetzt wieder all in. Und klar, es kann natürlich noch weiter nach oben gehen. Aber das war für mich schon eine sehr, sehr starke Folge. Also mindestens 4 Dracheneier, wenn ich, oder Rattenfallen, wenn ich sogar 4,5.
Ja, krass. Dann bist du von uns dreien auf jeden Fall die, die am höchsten geht. Ich habe mich auch für solide 4 entschieden. Einfach, also für mich, was mir hauptsächlich gefehlt hat, war eine aktive Rhaenyra. Die war so missing in action. Natürlich verständlich in dem Fall, aber ich habe es auch so gesagt, eine gute Hot-D-Folge kann eigentlich nur mit Rhaenyra zu einer sehr guten werden oder auch mit Emma Darcy. Und ich habe mich so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, an den Einführungen der Figuren gestört. Ich finde, es war auch im Mittelteil bei den Grünen teilweise ein bisschen durcheinander, vielleicht auch zu voll gestopft. Missaria gibt natürlich auch einen halben Punktabzug, dafür ein halber Pluspunkt wiederum für das neue Intro, was du auch gesagt hast, Hanna. Und so lande ich bei 4 und auch natürlich mit dem Hintergedanken, was Adam gerade meinte, da muss noch Luft nach oben sein. Ich habe als Vorbereitung auf die neue Staffel jetzt nochmal ein bisschen die entscheidenden Kapitel der Buchvorlage, Fire and Blood, gelesen. Einfach um so ein bisschen meine eigene Vorfreude auch nochmal zu steigern, was da jetzt alles auf uns zukommt. Ich bin mir sicher, diese nächsten, diesmal sind es ja in der Staffel nur 8 Folgen statt 10. Diese nächsten Folgen, da werden so viele unglaubliche Momente dabei sein. Da ist Blood and Cheese jetzt wirklich nur der Auftakt dazu. Und ich glaube, da werden echt noch, da werden schon noch 5-Sterne-Wertungen verteilt werden. Und ich will das erstmal ruhig angehen lassen.
Aber generell steht. Kannst du ein Stichwort nennen, was da vielleicht noch so, was so Fans wissen, was jetzt kein Spoiler wäre, wenn man es nicht gelesen hat? Einfach nur so wie Blood and Cheese halt oder Red Wedding oder sowas?
Es wird schon den ein oder anderen Drachenkampf jetzt auch geben und eben nicht nur so das, was wir jetzt gesehen haben mit Vhagar und Arex. Das war ja nicht wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, aber wir werden auch noch sehen, wie Targaryens gegeneinander in die Schlacht ziehen, denke ich. Mhm. Oder? Kann man so viel sagen?
Der eigentliche Dance of Dragons, ne? Ich glaube, so werden die ja auch bezeichnet. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh, ich freue mich auch. Ja.
Ich habe das Gefühl, die gesamte erste Staffel war wirklich so das Spielfeld aufbauen, was auch ultra kompliziert war. Also ich bin jetzt mittlerweile auch ein bisschen gnädiger, dass man einfach manche Dinge gar nicht besser hätte machen können. Also gut, vielleicht hätte man beim Casting teilweise noch mehr drauf achten können, dass man sofort weiß, wer das ist oder vielleicht mal Mutter mal auf eine Stirn setzen, um den Leuten zu helfen. Wir hatten natürlich die Augenklappe, was gut war. Aber ich finde, es war so eine unfassbar schwere Staffel, die zu adaptieren, also diese Buchvorlage. Das haben sie so gut gemacht, wie es ging. Und jetzt können wir uns von diesen ganzen Altlasten und Aufgaben befreien. Und es kann jetzt wirklich losgehen. Und ich habe einfach extrem viel Bock drauf. Und ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Podcast@serienjunkies.de. Schreibt uns gerne nochmal das Drachenlore, vor allem auch wie da Eier entstehen. Das habe ich, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden. Oder müsst ihr mich dann nochmal tiefer einlesen? Ich fange einfach mal an. Genau, folgt gerne auf Twitter, X, @AnnaHuge oder @MediaHore auf Instagram, Threads und was es da noch so gibt. Und dir, Adam, wo bist du zu finden?
Ich bin Awesome Arndt bei Threads, X, Instagram und YouTube. Und Bjarne, wo findet man dich?
Ihr könnt mir einen Rahmen schicken oder sonst bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock. Hey Adam, bist du nächste Woche eigentlich auch wieder dabei?
Das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt vielleicht ein bisschen auch aufs Zuschauerfeedback drauf an. Aber ich habe gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen struggle, aber es hat doch schon Spaß gemacht, hier mal den Senf und die schlechten Gags dazu zu geben und die Wortspiele.
Der ursprüngliche Plan war ja, dass wir dich nach 5 Minuten rauswerfen.
Richtig.
Weil du zu wenig Ahnung hast. Aber ich war jetzt doch recht überrascht, dass du ziemlich gute Insights gebracht hast. Mhm. Und also, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist.
Der hätte mich einfach so einen Schwarm Raben raustragen müssen. Da hätten wir so einen Soundeffekt gebraucht.
Nee, ich fand es auch total schön, Adam. Wirklich. Ich glaube, manchmal vergessen wir auch so ein bisschen so mit Buch und wie tief wir da drin sind, manchmal Bjarne und ich. Ja. Und ich finde es immer schön, wenn dann nochmal vielleicht einfach jemand auch sagt, so hey, was war das nochmal? Oder wo sind wir hier nochmal? Mhm. Ich fand es sehr schön.
Danke. Gut.
Dann, ja, vielen Dank auch, dass wir das heute schon gemacht haben. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir hören uns bald wieder in Westeros. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of Black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for Black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.